Zisch.
Zisch. Prost, Gregor.
Prost, Horst. Willkommen bei den Biertauchern, Folge 116. Mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich.
Die ich sträflicherweise zweimal vergessen habe zu erwähnen.
Ja.
Sorry, Jörg.
Müssen wir nachholen. Vielleicht bringen wir es ja nochmal unter Zwischentour.
Ja, und es ist Montag, der 5. oder 6. August.
Der 5. glaube ich.
Fünfte, und wir befinden uns in Alten AKH. Im Hintergrund hören Sie den Brunnen im Hof 2 rauschen.
Ja.
Es ist super schönes Wetter und wir haben schon unser Bier aufgemacht und sind super happy.
Ja, heiß ist.
Heiß ist.
Gut so. Was hast du erlebt, Horst?
Ja, worüber ich heute erzählen werde, ich habe Geld rausgeschmissen für Hardware, die geplante Obsoleszenz hat, also die ganz bald kaputt ist und dann auf dem Giftmüll landet.
Aha.
Und habe mich konsumtrottelig verhalten, dass es Ärger nicht mehr geht.
Mhm.
Und was habe ich sonst angestellt? Ausgesprochen wenig eigentlich. Irgendwelche Meldungen habe ich aufnotiert, die ich dann vorlesen kann oder aus dem Gedächtnis rezisieren. Aber du warst ja weit weg. Was hast du erlebt?
Ja, ich war in Vorarlberg unterwegs und davon kann ich ein bisschen berichten. Ein paar Spots vielleicht.
Man hört,
ein bisschen.
Im Tal des Schattens, wo es kein Netz gibt, warst du?
Ja, ich war total offline, obwohl ich habe mich
offline.
Naja, es geht um 1% online war ich. Ich habe mich dreckig deffern lassen durch ein iPhone, das in der Nähe war, mit einem Internettarif. Und da bin ich durchaus ein, zwei Mal online gegangen, aber echt dann nur noch für 10 Minuten. Sonst werde ich ein bisschen über die Reise erzählen, glaube ich.
Okay.
Und schöner Leben technisch natürlich habe ich auch durch das Offline-Sein zwei Bücher gelesen.
Oh,
von denen
kann
ich berichten. Und das war es dann, glaube ich, auch schon.
Tja. Dann mal los.
Soll ich mit dem Bericht anfangen oder willst du...
Techie-Themen zuerst.
Mach mal den Techie.
Ausnahmsweise habe ich ein Techie-Thema.
Ja, und was für eins? Ich bin ja ganz gespannt.
Also, was du hier schon gesehen hast und was ich jetzt nicht... Doch, das könnten wir eigentlich fotografieren, aber können wir nachher machen. Ja, also ich habe, weil ich gerade eine Ausbildung mache und da sehr viele PDFs-Files lesen muss, habe ich mir einen E-Book-Reader angeschafft und zwar ein Kobo Aura HD. Gescheit Geld rausgeschmissen, habe gleich beim Saturn habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt einen E-Book-Reader, weil das macht mir keinen Spaß, die PDFs am Laptop zu lesen, speziell am Bett, das wird dann warm und der Laptop ist schwer und ins Schwimmbad nehme ich den nicht mit und so. Und ausdrucken macht mir auch überhaupt keinen Spaß, weil dann habe ich so viele Zetteln und die fliegen herum und dann liest man es eh nur einmal.
Der ganz alte kurz. Traum vom Papier los und so.
Genau, und jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt investiere ich in so ein E-Book, in unserem E-Ink-Tinte-Lesegerät. Bin halt in den Saturn marschiert und habe gesagt, holla, junger Verkäufer, haben Sie ein Klumpert, was nicht einen eingebauten Akku hat, der in 3 Jahren sofort kaputt sein wird und ich mir ein neues Gerät kaufen muss. Und dann hat er gesagt, ha, die sind alle eingeschweißt und nicht tauschbar und die Garantie läuft nach 6 Monaten ab.
Also ich habe mich blendend verstanden.
Ich habe mich blendend verstanden mit dem Typen. Mir dann auch prompt halt das teuerste oder eins der teuren Modelle gekauft halt, das eine größere Bildschirmauflösung gehabt hat. Wenn es schon ein Klumpert ist, was man nicht reparieren kann und nicht recyceln, dann ist es auch proprietär. Also ich kann die Software auch nicht irgendwie hackern und mir selber machen. Also ich habe proprietären Plastikmüll gekauft.
Ja.
Alle meine Prinzipien geschändet.
Wobei, ich kann ja ein bisschen spoilern. Prinzipiell wäre ja die Firmware, ist ja Linux-basiert. Aber kein Zugang natürlich.
Kein Zugang. Aber vielleicht habe ich Chance, dass irgendwann mal ein Hack veröffentlicht wird. Oder dass
schon,
die Firma pleite geht und ich mir die Konkursmasse kaufen kann.
Also was hast du dir gekauft? Bitte Produktname und
Also Produktname
und Firmenname.
Kobo, Typenbezeichnung Kobo Aura HD. Und das ist ein E-Book-Reader. Er ist circa, wie soll ich sagen, so groß wie eine, ist das eine A5 oder eine A6-Seite?
Das ist was dazwischen.
Taschenbuch, so Taschenbuch und sehr dünn eigentlich auch. Also ich würde sagen, alles in allem nicht einmal einen Zentimeter dick.
Ein Kobo, da bist du mir immer bei meinem Leib- und Magen-Thema, weil ich habe ja den Kobo Touch, das ist ja mein E-Book-Reader. Und den sich der Johnny dann auch gekauft hat.
Ach so, und ich habe jetzt schon den nächsten sozusagen.
Ja, na, das ist eine Sonderedition, das ist eine Limited Edition, da zeichnet sich dadurch aus, dass er einen größeren Screen hat als alle.
Ja,
größere
Auflösung halt.
Größere Auflösung plus mehr Screen-Size, der ist auch tatsächlich größer vom Bildschirm her.
Aha.
ist so für wirkliche, also sie haben so gebracht halt, es ist so der Rolls-Royce für die Leser, weil das Wahnsinn. Halt einen größeren...
Also ich lese jetzt Rolls-Royce.
Ja, richtig, sozusagen.
Ja, na, und dann habe ich gleich einmal irgendeinen mega großen PDF-File drauf getan und gemerkt, ja, PDF-Lesen ist super grauslich mit dem Ding. Erstens einmal zum Umblättern einer Seite braucht es normal schon eine Sekunde, also das Ding ist nicht schnell.
Ja.
Und wenn jetzt die Seite nicht drauf passt, sondern du so zoomen musst, dann wird also in einem Viertel des Bildschirms wird dann so eine Zoom-Grafik angezeigt, also wo du siehst, welchen Ausschnitt der Seite gerade schaust.
Ja.
Und der ist dann meistens genau über dem Ding, was du gerade lesen willst. Und ich habe das nicht fertig gebracht, den wegzuschieben. Wenn ich versuche, den wegzuwischen, das ist ja voll touchmäßig, dann glaubt er, ich will eine Seite umblättern und ins Hauptmenü oder sonst irgendwas machen. Allerdings braucht das eine Sekunde, bis er das tut. Das heißt, bis dahin habe ich schon so hysterisch herumgewischt. Also voll schlimm. Und dann beim Zoomen hast du unten so einen Slide-Kugel, also hast du einen Slider und das kannst du auch zwar herumslidern, aber da das halt auch recht lang braucht, bis das reagiert, ist das sehr schwierig, das präzise zu verwenden. Also ich habe ein Dokument mit 2000 Seiten und ich habe es nicht kapiert, wie ich da gezielt eine Seite anspringe.
Ja.
Unmöglich. Und ich dachte, das darf ja nicht wahr sein, bitte. Ich muss da, ja. Und was ich jetzt also gemacht habe, ist, wenn ich große Dokumente habe, ich lade es auf meinem PC auf Calibre, konvertiere es einmal in ein EPUB-Format.
Ja.
Das ist, und das versuche ich dann auf den Kobo draufzuspielen. Und das klappt zum Teil. Also von PDF auf EPUB klappt es, von HTML auf EPUB klappt es zwar, aber der EPUB war dann bei mir nicht brauchbar. Der stürzt dann, also immer mittendrin kann ich ein paar Seiten lesen und dann bin ich plötzlich wieder auf dem Titelscreen. Also, ja, also habe mich einen Tag oder zwei Tage mal ordentlich nur geärgert über das ganze Ding. Aber so langsam lerne ich jetzt halt damit umgehen. Und heute, muss ich sagen, habe ich zum ersten Mal wirklich 3 Stunden am Stück auf dem Ding gelesen. Und das war dann wirklich so, dass man dachte, ja, das ist eigentlich eh ganz angenehm.
Okay.
Also du kannst im Freien liegen, bei Sonnenlicht, das ist nicht schwer. Du kannst das überall hin mitschleppen und ja.
Ein kleiner Einwurf noch zu PDF. Also PDF generell auf E-Book-Readern möchte man es nicht haben.
Möchte man eh nicht, ja.
Weil es hat halt immer, es erstellt eine Seite genau in dem Format und der Größe da, wie es rauskommt. E-Book-Reader zeichnen sich dadurch aus, dass sie verschiedene Auflösungen haben, verschiedene Screen-Sizes und da wird es dann halt schwierig. Manche E-Book-Reader haben ein Feature implementiert, ich glaube, ich habe das eh schon mal erzählt, das nennt sich PDF-Reflow. Und die versuchen, das PDF so
umzuformatieren, so wie auf einer schmalen Webseite.
Das so darzustellen. Ist aber auch, wenn du mich fragst, auch ein Hack. Wird nicht, nie wirklich schön.
Ja,
also ich habe versucht, auch ein paar längere Texte zu konvertieren. Und ich bin dann regelmäßig auf Probleme gestoßen, wie zum Beispiel Silbentrennung. Weil die werden dann halt, wenn das Geriefload ist oder wenn das an einem EPUB ist, ist die Silbentrennung mitten im Text, nicht am Seitenrand und macht keinen Sinn, dann musst du es vielleicht mit einem Regex rausbasen, haut dir vielleicht eine Bindestriche zusammen. Also PDFs sind eine haarige Angelegenheit.
Also eigentlich würde es mir reichen, wenn ich einen typischen A4-Seiten-PDF habe, dass ich das Ding im Querformat nehme, dann ist das breit genug, dass ich es schön lesen kann und dann hätte ich halt nur gerne ein Interface, das mir sagt, du liest jetzt die erste Drittel der A4-Seite, möchtest du auf die zweite Seite, auf das zweite Drittel oder möchtest du aufs dritte Drittel und du bist am Drittel Drittel möchtest du jetzt vielleicht das erste Drittel von der nächsten Seite und das spielt es halt überhaupt nicht. Stattdessen zoome ich rein und raus und komme in ein Menü und es macht halt null Spaß.
Ja, also ich war beim Kobo auch nicht glücklich über das PDF-Interface, stimmt ja.
Dann etwas, was ich auch überhaupt nicht kapiert habe, also die Kobo-Software drinnen hat so Regale, Bücherregale, wo ich mir also alle meine Bücher hineintun kann und die sind dann nach Regalen geordnet und innerhalb vom Regal kann ich wieder nach Autor und Titel sortieren. Und ich kann das Ganze natürlich auch am PC anstecken, dann wird es wie ein USB-Stick gesehen und ich kann da Files draufhauen. Und ich habe da jetzt dann Ordner angelegt und so, aber ich habe nicht kapiert, wie ich diese Regalstruktur auf der USB-File-Struktur abbilde. Ich hab, das muss ja irgendwie gehen, dass ich da jetzt zum Beispiel einen Ordner anlege, Regal so und so.
Oder, dass du das händisch nachbildest, diese Regale.
Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel direkt ein File reinlegen will, sagen wir, ein Unterhaltungsroman sollte direkt in mein Regal Unterhaltung kommen und nicht in irgendwo anders. Und ja, auch nicht zusammengebracht, auch nicht mit Calibre, das hat das auch nicht unterstützt. Hey, ich glaube, das ist der Florian.
Ja,
Florian. Hey, Florian.
Hallo. Vielleicht kann das die Desktop-Software vom Kobo.
Bleibt die nur auf Windows wahrscheinlich, oder?
Ja, naja, du kannst das. Ich habe es unter Wine zum Laufen gebracht, das ist aber kein Spaß. Willst du auch nicht machen.
Okay.
Es gibt aber, was ich beim Calibre weiß, gibt es die Extended Driver. Kannst du das Plugin installieren?
Da habe ich den dann vielleicht.
Vielleicht hast du da eine Unterstützung. Hello, Florian. Welcome, bitte. Ja, genau. Ich kann dich hinsetzen. Ich mache einen Stierich.
Das ist genügend Platz für drei.
Ja, hey, Florian. Servus. Also, so viel zu meinem Techie-Thema.
Das ist ja noch nicht abgeschlossen. Ich habe gedacht, wir sind erst beim ersten Viertel.
Ach so. Ja, aber an sich, wie soll ich sagen, jetzt erstmals denke ich, es ist vielleicht doch gut, wenn ich mir dann so ein Buch jetzt als PDF oder als EPUB kaufen würde. Mhm. Also zum ersten Mal macht das überhaupt Sinn für mich, weil ich halt jetzt ein Device habe, auf dem ich das anschauen könnte. Und zum ersten Mal bin ich auch Konsumtrottel genug, dass ich denke, bevor ich da jetzt umständlich das aus Pirate Bay lade und formatiere, würde ich sogar 2 € irgendeinem Konzern zahlen, dass er mir ein super formatiertes EPUB gibt, was ohne DRM, aber das, was einfach funktioniert. Also ich bin jetzt sozusagen aufgeschlossener Konsument für elektronische
Literatur. Ich bin gespannt, bei welcher Plattform du dir zuerst ein Buch kaufen wirst. Also bei welchem Shop du dir das kaufen wirst.
Wahrscheinlich Amazon oder irgend sowas, was man halt.
Ist das DRM-frei?
Gibt es dort überhaupt DRM-frei? Gar nicht. Ja, dann nicht.
Mal.
Also ich habe sicher nicht vor mir ein DRM.
Es gibt dort DRM-frei, aber viele Verlage lassen es nicht zu. Ist Amazon liberaler als die
Diese Verlage werden halt an mir nicht viel verdienen.
Naja, wer weiß, vielleicht gibt es auch kleine österreichische Shops. Da muss ich echt umschauen. Man findet
halt aus. Haben die irgendwas?
Boah, die schaue ich nicht mehr, an, irgendwie, seitdem sie mich so verärgert haben.
Haben sie dich geärgert?
Ja, klar, sicher. Mein Oyo. Ich habe ja noch immer 2 DRM-Bücher, die dort verloren rumhängen im Thalia-Shop. Also.
Gehst du auf Flugmodus, Florian?
Ja. Okay. Ich versuche nur gerade Wi-Fi zu kriegen.
Ah ja, genau, du bist ja.
Na, fragen wir uns, Florian, was er erlebt hat.
Ja.
Ans Uninetz. Was hast du erlebt, Florian?
Ich?
Ja.
Außer, dass du urviel hackeln musst.
Ja, das auch. Samstag war ich diesmal nicht wandern, sondern Radfahren. Diesmal in Ungarn.
Aha.
Wir sind runtergefahren nach Leupersbach. Okay. Ist genau an der Grenze nach Burgenland. Dort gibt es eine schöne Route rauf nach Mörbisch und dann runter nach Schopron und zurück.
Mit dem Radl alles?
Ja. Mhm. Hat länger gedauert, als ich geglaubt habe. Es sind so, die kurze Strecke waren 20, das ist ein bisschen mehr. Nein, plötzlich 40 Kilometer sind normale, ein bisschen mehr für den Umweg, den wir gemacht haben. Mhm. Aber es sind nicht mehr als 50 Kilometer und wir haben da schon einige Stunden gebraucht. Die Straßen in Ungarn sind nicht gut.
Okay.
Ein Schlagloch neben dem anderen.
Und unter Heurigen unterwegs oder seid ihr an allem so vorbeigeradelt auf Leistung?
Quasi, ich habe keinen Heurigen gesehen, außer in Mörbisch selbst, aber sonst nicht wirklich. In Ungarn selbst gibt es, glaube ich, gar keine mehr. Ich glaube, die Ungarn haben keine Heurigen mehr.
Ich weiß
nicht. Zumindest hätte ich nichts gesehen, was so in die Richtung geht. In Schopron selbst war, weil Samstagnachmittag war auch schon alles zu. Mhm. Oder fast alles, nur. Mhm. Ja, für Leute, die in den Shoppen wollen, lieber dort, wenn man essen geht, die Mini-Imbiss-Dinger lieber nicht anschauen. Wir haben dort gegessen, das war so das Grauseligste, was ich lange Zeit gegessen habe.
Also dann doch lieber ein klassisches Restaurant dort aufsuchen oder was? Oder statt dem.
Ja, die sind haben hoffentlich bessere Sachen. Preisunterschied war relativ wenig zu Österreich. Hat mich irgendwie gewundert.
Interessant. Ja, Schopron war doch vor 5-6 Jahren, da sind die Leute dort einkaufen und weil so
billig Zahnärzte gibt es dort genügend. Ich glaube, wir haben da 20 Zahnärzte gesehen, wo wir durch Schopron gefahren sind. war sonst preislich. Es ist, es hat schon was, wenn du da irgendwie mal schnell zum Bankenwarten gehst, dir 3.000 Forint abhebst, hast du mal so Scheine mit 1.000 draufstehen. Kommt so viel vor, in echt sind es 10 Euro. Ja, also man kriegt so ein Mini-Essen mit Trinken bei einem Imbiss-Ding für 4 Euro ungefähr. Mhm. Aber es ist nicht wirklich essbar.
Okay, das klingt nach keinem guten Deal.
Ja. Genau, und die anderen Sachen, die wir gesehen haben, hätten auch, glaube ich, ein normales Cordon Bleu oder so auf 6-7 Euro kostet. Also ich glaube, es macht nicht mehr so viel Unterschied.
Und sonst landschaftlich irgendwie hat es sich ausgezahlt? Was eine gute Tour?
Landschaftlich, die Strecke bis Mörbisch rüber war super. Mhm. Also wenn man nach Mörbisch runterfährt, ist ein super Weinberg. Man sieht schon den Neusiedlersee im Hintergrund. Mhm. Kann dort super runterfahren. das kann ich nur empfehlen. Die Strecke von Rust nach Mörbisch ist wahrscheinlich noch cooler, weil da fährt man ja halt die ganze Zeit am Neusiedlersee, auch bei Weinbergen und allem. In Ungarn selbst war es, ja, ein paar Waldwege, die ganz nett waren, aber so war dann nicht mehr, also auf der ungarischen Seite war nicht mehr so viel landschaftlich gut auf dem Weg.
Alles klar. Wann seid ihr dann zurückgekommen? Irgendwie? Wie lange hat das gedauert, die gesamte Tour?
Gesamte Tour, naja, von losgehend aus bis zurückkommen waren 12 Stunden. Mhm. Also wir haben glaube ich 4-5 Stunden hingebraucht. Das war der große Strecke und dann vielleicht 1-2 zurück. Also vielleicht waren wir 7 Stunden mit dem Rad unterwegs. 1,5 Stunden fährt man mit dem Zug, wenn man Regionalzüge nimmt. Die blöderweise ab Wiener Neustadt sehr klein sind. Da fahren nur diese Raberbahn.
Okay.
Die hat so eine Diesellok, so alles in einem. Wo, wenn.
Schienenbusbahn ist der bessere.
Ja, es schaut aus wie so eine S-Bahn-Garnitur, so ja, ein Waggon. Ja, genau, ist auf beiden Seiten ein Fahrerding.
In der Mitte sind ein paar Sitze. Ne?
Nur Diesel, weil die keinen Strom dort haben bei den Strecken. Nur ein Gleis natürlich. Die müssen immer ausweichen bei den Bahnhöfen. Und meistens für die. Es gibt so auch zum Aufhängen auch für die Räder und alles. Mhm. Meistens, auch nicht immer. Meistens steht da noch so ein Getränk, also so ein Kaffeeautomat. Mitten genau dort, wo die normalerweise zum Räder hinhängen ist. So, dass man nur noch 2 Räder hinhängen kann. Mhm. Und auf der anderen Seite war beim Hinfahren ein Ticketautomat, nein, beim Hinfahren nicht zurück. Ich bin ein paar Mal schon dort gefahren. Manchmal ist ein Ticketautomat gegenüber und versperrt den Platz, manchmal nicht. Mhm. Das ist sehr gut für die Leute, die noch kein Ticket haben. Mhm. Es ist manchmal einfach ein Ticketautomat weglassen. Es ist sehr abenteuerlich.
Ah, das ist immerhin mehr Komfort als in diesen hochmodernen Wieselzügen, wo du ja keinen Ticketautomat hast, sondern nur einen Schaffner, der dich gescheit abcasht, wenn du ohne Fahrschein
stehst. Ja, bei den Wieseln hast du sehr viel Platz für Räder normal. Ja. Auch wenn du nur einen Radplatz für die vom ganzen Zug hast, der beim Zurückfahren dann natürlich genau am anderen Ende war vom Eingang, wo wir raufgekommen sind, ganz vorne, haben wir die Räder reingegeben, kommt gleich einmal der Schaffner und meint, ja, er passt schon auf die Räder auf, wir sollten uns aber lieber einen Waggon weiter hinten hinsetzen. Momentan ist noch zugesperrt und der vordere nicht zum Durchgehen, weil sie die Klimaanlage im ersten Zug nicht eingeschaltet hatten. Also das wäre nicht zum Aushalten gewesen.
Ja, das klingt ja abenteuerlich. Da hatte ich schon bequemer. Ich bin ja mit der Nostalgiebahn gefahren durch den Bregenzer Wald.
Du warst in Bregenz.
Ich war nicht in Bregenz, ich war um Bregenz herum, also eine halbe Stunde entfernt, in Adelsbuch, einem ganz kleinen Dörfchen. Und dort bin ich mit der Wälderbahn gefahren.
Wälderbahn?
Ja, das ist eine Nostalgie-Ding und die wirklich mit Dampf und geheizt, halt mit Holz geheizt, irgendwie sich fortbewegt. Ja, richtig, mit einer Dampfbahn.
Ist das eine reine Touristenbahn oder
die ist eine reine Touristen?
Das ist mehr zur Gaudi.
Die ist rein zur Gaudi, ist einfach so eine musealische Geschichte. Da kann man sich auch noch 2 alte Loks anschauen dort in den Docks. Und ja, man kriegt so ein bisschen mit, wie es vielleicht gewesen wäre, damals zu reisen. Das heißt, man sollte sich vielleicht nicht in den ersten Waggon setzen.
Also, man ist voll geraucht.
Ja, man hat da schon einen ziemlich guten Duft.
Weil es wahrscheinlich früher du noch viel mehr Komfort hast inzwischen schon, auch bei der alten Bahn.
Ja, also es war... Aber sie haben es herzlich gemacht, sie haben sogar einen kleinen Speisewagen, obwohl es eigentlich nur 3-4 Waggons sind, wo sich Sachen kaufen kann und die Leute waren süß drauf. Also es war echt so, geht auch ein Schaffner durch und der zwickt so die Karte, so auf Nostalgie und so. Das kann schon was.
Sehr gut. Ja, und sag mal, du warst jetzt 2 Wochen quasi offline. Wie geht denn das?
Ja, das geht kaum. Ja, doch, also ich habe es ausgehalten ohne größere Schmerzen. Ich war dann
hast
so.
Hast du nicht so ein Schild gemacht und bist nachts heimlich betteln gegangen? So bandweit?
Ich habe 2 Tage habe ich am Abend dann gebettelt und es fand sich dann in der Reisegruppe ein iPhone, das mich dann ins Internet getethert hat. Und da war ich dann schon sehr froh irgendwie. Ich habe dann nicht. Ich habe irgendwie so 3 Stunden dann gebraucht, um irgendwie so die E-Mails zu checken, weil irgendwie mein Tablet noch elends langsam war, keine Ahnung. Ja, genau. Ich war auch so ein bisschen natürlich, habe ich die automatischen Updates anfangs nicht abgeschaltet, da habe ich dann gleich mal begonnen, auf die Mobilen gleich einmal ein paar Pakete runterzuholen, das habe ich dann aber gleich gestoppt und habe aber wenig gesehen. Ich habe an Devices mitgehabt, meinen E-Book-Reader, der hat sich sehr bewährt, da habe ich 2 Bücher drauf gelesen, mein Tablet mehr zum Comic lesen und zum Spielen.
Also du hast dich im Vorhinein aufgeladen mit Inhalt, den du dort
ja, richtig, genau, konsumieren konnte. Und ich habe auch eigentlich, waren auch Kinder in der Reisegruppe, habe ich ein, zwei Spiele installiert. Die konnte ich allerdings alle nicht spielen,
weil sie online
Registrierung und Lizenzcheckung brauchen.
Wahnsinn.
Und es ist mittlerweile, ist es wirklich die Hölle. Also ganz prominentes war ja Android.
Aber das ist ja schon für Computerspiele am PC schon schlimm genug, dass man immer im Internet sein muss. Aber da kann man sich noch einreden, dass eh jeder Internet am Rechner hat, aber am Tablet, wenn man mit hat, da hat man auf Reisen sowieso kein Internet meistens.
Eben, wenn man im Auto sitzt und gerade mal irgendwie eine Ablenkung braucht, man hat kein Internet, wenn man durch den Tunnel fährt, generell überhaupt nicht. Also eine Frechheit. Also eigentlich ist es die größere Frechheit, aber sie sollten es im Shop ausweisen, wenn das erforderlich sein sollte. Aber
bei Computerspielen haben sie es auf dem Packerl schon meistens drauf, Internetanschluss erforderlich oder so.
Also so wie
aber
jetzt
auch nicht
die Lage
richtig
ist,
ausgewiesen.
Also müssen sie es jetzt langsam machen, weil man kann das nicht einfach durch Ein-Stern-Bewertungen irgendwie so lösen. Mhm. Das geht ja dann auch nicht irgendwie. Also das prominenteste Beispiel, von dem ich warnen kann, ist Rayman von... wie heißen die, das Entwicklungsstudio? Bungie oder so?
Oh, Rayman, nein. Das war ja vor Urzeiten schon mal am PC. Oder?
Ja, das ist schon eine lange
Reihe. PlayStation-Version.
Genau, der jetzt wieder auf, das war so ein Regenwurm.
Haben sie jetzt gebraucht? Nein,
es
ist so ein, weiß ich nicht, ist das ein Känguru, so ein Fantasiewesen?
Das ist nicht ein Regenwurm.
Rayman?
Nein.
Doch so ein mehr oder weniger Typen, wo die Gliedmaßen halt schweben, zueinander
genau,
laufen.
Genau. Okay. Das haben sie schon länger für Tablets umgesetzt. Na, Bungie war es nicht, der hat Entwicklungsstudio. Na, fällt mir nicht. Ubisoft. Habe ich mir ja erzählen lassen, dass Ubisoft sich schon mehr Feinde gemacht hat mit ihren Online-Checkungen. Naja.
Wahnsinn. Tja, so du ist kannst das. Ja unter F3 schauen, ob es wirkliche Open-Source-Spiele gibt.
Ja,
Battle of
Resnov, gibt es das schon?
Das gibt es schon eine Android-Version,
glaube ich. Sie sind wirklich Open Source sind.
Mhm. Solange sie nicht online ihre GPL-Lizenz checken.
Du hast vielleicht einen Link zur GPL, die online ist. Das ist vielleicht brauchst du intern, um die Lizenz zu lesen.
Aber wenn wir beim Thema sind, ich habe eine super Techie-Meldung. Also, wie Sie vielleicht wisst, verbringe ich einen Großteil meiner Lebenszeit, anstatt was Vernünftiges zu machen, mit Grawl-Spielen. Ja? Also Grawl, dieses
Dungeon.
Roguelike.
Ja. Aber ich habe noch ein zweites Laster. Wenn ich nicht gerade Grawl spiele, dann spiele ich meistens ein kommerzielles Spiel namens Dominions, derzeit 3.
Dominions, das ist eine ganze Serie. Hast du erzählt, glaube ich, schon mal.
Jetzt habe ich zufällig in so alten Foren nachgeguckt, so, weil Dominions hat mich wieder die Retro-Welle gepackt und ich habe da irgendwie Mods downgeloadet. Und Dominions gibt es eben auch auf Desura, wo man übrigens offline spielen kann auch.
Und das ist dieser
Desura ist so dieses andere Steam, also dieses etwas Indie-freundlichere. Und es gibt jetzt, also es kommt raus, angeblich am 1. September, Dominions 4. Okay. Das wird das vierte Dominions-Spiel sein, für das ich Geld ausgebe. Also ich habe eigentlich schon Geld ausgegeben, ich habe schon vorbestellt, weil ich so gierig bin, für 22 Euro, glaube ich, auf Desura. Und ja,
das
Leute, vorbestellen Dominions 4.
Okay, Kickstarter oder so haben sie nicht, sondern sie machen das rein über Vorbestellung.
Die haben ihre Fanmasse wie mich, die das umgeschaut kaufen. Und es ist auch immer dasselbe Spiel. Also man weiß schon, ich weiß schon jetzt genau, wie es sein wird und so. Es ist nur geringfügig verbessert. Ich freue mich schon so drauf.
Okay. Aber es ist eh das Beste, wenn sie nur geringfügig verbessern, ist eh super.
Revolution statt Revolution.
Es gibt so viele, wo sie dann neue Teile machen, wo sie dann alles so umwerfen.
Nein, es wird nur, also es passt sich der Technik an und ein paar Bugs, nicht alle, ein paar Bugs von der letzten Version tun so ein bisschen verbessern. Und man muss auch sagen, das sind zwei Typen, die das machen. Also das ist eine kleine Firma, die machen das aus Finnland, sind die, glaube ich, oder aus Schweden. Und die machen das nebenher. Der eine ist Lehrer und das Trademark von diesem Dominions ist halt, dass du so ein Fantasy-Gottspiel hast, also so wie Populus so ein bisschen. Also du bist,
kennt man noch aus Amiga-Tagen.
Genau, ja, also du bist so der große Gott und befehligst da deine Untertanen. Und
genau, Black and White war auch so.
Genau, und die anderen Ungläubigen, die glauben halt an andere Götter, also andere Spieler, und die musst halt alle erobern oder so. Und ja, die Grafik ist nicht so toll, also siehst halt so die Battles, siehst so lauter kleine 2D-Sprites auf einer 3D-Map, wie sie es gegeneinander ausbetteln, siehst also die Pfeile und die Zaubersprüche herumfliegen. Und das Prinzip ist halt, du tust deine Turns geben und dann wird der Turn ausgerechnet und dann siehst, wie die Kämpfe ausgegangen sind. Also du kannst dann nachher nicht mehr eingreifen. Du kannst nur im Vorhinein die Truppen gescheit aufstellen oder deinen Zauberern magische Waffen schmieden oder gescheite Zaubersprüche erforschen, die dann auch ein bisschen skripten, welchen sie zuerst und welchen sie danach zaubern sollen. Aber diese Kombination Komplexität macht es halt. Und was du sehr merkst bei diesen Spielen ist, dass da halt wirklich ein Geschichtslehrer drinnen ist, weil die Nationen sind jetzt nicht so die Elfen und die Zwerge, sondern ist zum Beispiel Ulm, was halt so sehr an das mittelalterliche Deutschland erinnert, dass die Typen dort hausen in Wäldern und sind urgepanzerte Truppen und haben nur die besten Rüstungen von allen und können so, so magische Schmiede. Und dann gibt es Bandalore, das ist so auf Indien halt, und die haben dort, da gibt es auch so Hindu-Gottheiten mit vier Armen, denen es halt vier Schwerter geben kann statt zwei. Und da gibt es so mehrere Kasten von Affenkriegern, die du ausrüsten kannst und rekrutieren. Also du lernst sehr viel eigentlich über verschiedene Mythologien und ja, natürlich sehr viel skandinavische Mythologie. Also du kannst diverse skandinavische Gottheiten
fundiert oder was? Oder
nicht, ja, schon. Also, das,
da, also wie bei Civilization, wo sie dann auch Zitate zum Beispiel von Künstlern reinbringen.
Ja, also so, ich glaube, das ist Dominions ist die Reihe, wo ich am meisten immer bei Wikipedia nachgoogeln, immer schaue, ja, was ist jetzt eigentlich mit diesem Mythos oder mit diesem Gott? Weil da steht halt immer so eine kleine Textdescription, ja, der Held so und so, kann das und das und dann googelst halt nach.
Ne? Oh, nice.
Und ja, also wer sich für Strategiespiele interessiert, mit so einem eher seriöseren, dunkleren Fantasy-Touch, ist da sehr, sehr gut bedient mit diesen Dominions-Spielen. Mhm. Und tja, Dominions 4. Man kann schon auf YouTube, gibt schon die ersten Alpha-Tester, haben da schon ihre Probespiele raufgeladen und ich schaue jetzt wie ein Böser da.
Dieses Vorfreude, Feature gibt's jetzt endlich. Vorfreude.
Ja. Mein Leben hat einen Sinn, ich warte auf September.
Das kommt für alle Plattformen raus?
Ja, das kommt traditionell immer für Linux, Windows und Mac raus. Mhm. Und wird über die Sura jetzt vertrieben. Ich glaube, sie probieren auch auf Steam zu kommen. Und was du halt vorher erwähnt hast, wegen der Online-Registrierung, dieses Dominions hat traditionell so, dass du einen Key mitkriegst und du musst das genau einmal registrieren und dann kannst du es dein Leben lang offline spielen und wirst nie wieder was gefragt. Und so.
Ja, das geht ja.
Außer du spielst ein Multiplayer-Match gegen andere. Also dann muss, glaube ich, der Server
das nochmal gegenchecken.
Wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich könntest du das auch so machen. Also ist relativ. Die sind immer sehr, sehr easy und das Game ist auch immer sehr modfreundlich. Also mittlerweile kann man praktisch fast alles modden, außer die AI, also außer das Game selbst und mich. Also meine große Hoffnung ist, dass es irgendwann den Teil auch noch open sourcen, weil dann könnte ich meine eigene Singleplayer-AI schreiben, dass der Computergegner noch besser spielt.
Noch fieser.
Ja.
Also gemeiner. Einfach alles dreimal so stark.
Ja, also wie soll ich sagen, als Spieler tust du so riesige Armeen rekrutieren, also so Commander und Truppen, und dann hast du so Commander, die können zum Teil zaubern, denen schmiedest dann Gegenstände, und wenn sie zaubern können, dann skriptest du die noch, also nicht nur, wo sie am Gefechtsfeld stehen sollen und welche Truppen sie haben sollen, sondern du sagst dann, ja, also erst zaubere eine Giftresistenz für deine Armee und dann vergifte das ganze Battlefield und so. Ne? Ein Subaspekt von dem Spiel ist, dass du halt sogenannte Superkombatanz machst. Das sind dann entweder so Götter oder Halbgötter oder beschworene Kreaturen, denen du dann halt ein paar Zaubersprüche gibst, also musst du halt schauen, dass die zaubern können, und ein paar Superrüstungen, und dann haben die manche Eigenschaften haben schon von Natur aus, und mit denen kannst du dann praktisch so eine Armee von 200 Soldaten solo niedermachen, wenn du so einen Typen hast. Und natürlich, was macht der Spiel, also der menschliche Mitspieler, wenn der dann merkt, du hast so einen Superman kreiert und nimmst ihm da Provinz um Provinz ab, dann kreiert er entweder eine Armee, die genau auf den maßgeschneidert ist und dann dem seine Schwachstelle exploiten kann, oder er kreiert einen Anti-Superman, oder er tut dir derweil irgendwelche anderen Provinzen wegnehmen, während du mit dem herumtust. Also, und da kann die Computer-AI für den Singleplayer-Modus meistens nicht mithalten. Also die ist dann relativ vorausberechenbar, was sie macht. Sie spielt nicht ganz doof, aber es...
Da ist noch mehr drin.
Ja, da ist sehr viel Luft nach oben, ne? Weil das auch einfach sehr komplex ist. Und da würde ich halt gerne eine eigene AI skripten, aber das ist derzeit noch nicht möglich. Aber
Hilfe, beängstigend.
Ja.
Worst scripted AIs.
Ah. Ja. Also Strategiespieler dieser Welt, freut euch und schaut euch Dominions 4 an. Man kann von Dominions 3 die Demo, kann man, glaube ich, runterladen für alle Plattformen. Mhm. Ich nehme an, demnächst auch für Dominions 4. Das war mein Techie-Thema.
Ich war ja auch auf Bierrecherche, nur als kurze Zwischenrecherche. In Vorarlberg natürlich, ganz biertauchermäßig.
Vornburger oder was?
Vornburger ist eine große Marke, der zweite ist Mohrenbräu, gibt es sehr oft. Und überraschenderweise, ich bin ja dort in Adelsbruch, in diesem kleinen Ort gelebt, gleich daneben Ort ist Egg, und im Egg gibt es ein Egger, was aber nichts mit dem hier käuflichen Egger zu tun hat.
Dass der aus dem Waldviertel ist oder so, ne?
Ich glaube, er ist aus dem Waldviertel, ja. Und was sehr cool, was sehr lecker schmeckt. Und hab dort immer das Spezial getrunken, was ich auch nicht gekannt habe.
Eck-Spezial.
Sehr Spezial. Und das gibt es auch vom Mormfeier also und jetzt gibt es auch vom Zwickel. Ja, es klingt ein bisschen so, gell? Na, Spezial habe ich dann nachgeschlagen auf der Wikipedia natürlich. Muss man das sofort einen
Background-Check
machen. Was ist denn ja jetzt in der Nachrecherche? So, nachher, genau. Ist eine Machart des Bieres, die sich durch eine höhere Stammwürze auszeichnet.
Jam.
Das ist es.
Das schmeckt dann nach mehr Bier, oder?
Ja, es schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Ich kann okay. Vormburger bin ich ja nicht so ein Fan. Mhm. Mohrenbräu konnte mich sehr überzeugen, besonders auch mit ihrem Kellerbier. Mhm. Kellerbier, das ist ja auch ein Ausdruck, da merkt man die Deutschlandnähe von Vorarlberg.
Ist das, was bei uns Lager heißt? Oder?
Ich habe mich ja in die Kellerbiere schon in Nürnberg, in Bayern verliebt. Das sind ungefilterte Biere, die aber kennt man bei uns.
Drüber?
Ja, genau, ist ein drübes Bier. Kennt man uns unter dem Namen Zwickel.
Also ja,
was
ja,
bei uns ein Zwickel ist, ist dort das Kellerbier. Mhm. Nur, dass es bei Mohrenbräu auch Kellerbier heißt. Gibt es jetzt irgendwie neu, das war sehr gut. Was ich nicht gekannt habe, im Sommer sehr lecker, ist das Konzept des sauren Radlers. Ein Surer, wie man auch sagt.
Saurer Radler.
Und verzeihe, meine Aussprache ist schrecklich.
Also nicht mit süßer Limonade, sondern mit?
Sondern mit. Es wird da mit Soda oder Mineralwasser gespritzt. Und nicht Hälfte, Hälfte, sondern so ein 60-40. Hast du ein verwässertes Bier? Schmeckt aber trotzdem spritzig, weil es ja mit Soda, nicht mit Wasser aufgespritzt wird. Und ist eigentlich wie ein Leichtbier.
Und ist das dann wenigstens billiger als ein Radler, weil der Mineralwasser billiger sein muss?
Also auf die Preise habe ich nicht so geachtet. Das weiß ich nicht. Aber für Leute, die vielleicht dem Zucker im Sommer aus dem Weg gehen möchten, ist das eigentlich eine relativ gute Lösung. Es schmeckt. Ich hätte es mir nicht gedacht, das verwasserte Bier ist nämlich so ein Ausdruck, da denkt man sich schon, das kann nicht funktionieren. Aber in Wirklichkeit ist es vielleicht besser als das Zuckerwasser, das man sonst reinmischt. Also von sauren Radler war ich relativ begeistert.
Apropos Bier, du hast nicht zufällig noch eine Dose?
Ah ja, na klar, sicher.
Oder Bier-Error.
Das sehe ich schon, fast ein saurer Radler, das ist ein Skol, der sehr gut. Hat eh nur 4 Umdrehungen.
Servus.
Naja, ist ja schon ein bisschen durch die Rucksackruckelei gegangen.
Jo.
Bierrecherche.
Florian, welches Thema?
Der
Woche.
Puh. Ja, ich kann nur eine Sache.
Florian ist ungewohnt happy, zufrieden mit dem Leben. Irgendwas.
Ja, es liegt am
Sommer wahrscheinlich.
Am Naturradler. Mhm. Auch wenn es ein Kräuter ist.
Stimmt, ich habe mich noch
überlegt. Ja, naja, ich habe wenig Themen, hatte wenig Zeit zum irgendwo anschauen. Was ich vielleicht erinnern kann, es fängt jetzt, ich glaube, Ende nächster Woche ein Coursera-Kurs an, wo ich mich schon angemeldet habe, über Social Psychology.
Wow. Okay.
Ist jetzt schon Sachen online, also man kann die erste Woche anschauen.
Coursera, sind die von MIT oder von...
Die sind unterschiedlich. Coursera, das ist jetzt von der Brown University, die ist mit Stanford zusammen. Mhm. Na, Blödsinn, nicht Brown. Ich weiß nicht, das Psychology ist von irgendeinem Stanford, zusammen mit Stanford oder irgendwas. Mhm. Die machen noch einen anderen Kurs dort über lineare Algebra, die sind von der Brown University.
Lineare Algebra.
Ja, nur das Coole dran ist, dass die ganze Übung dran ist, im Grunde, man muss halt alle Sachen dort in Python implementieren, die ganzen Sachen lösen.
Das ist sozusagen die Lernsprache, mit der du deine Hausübungen abgeben musst.
Genau. Man kriegt halt immer so vorgegeben, wo man welche Funktion schreiben muss.
Schon online, also du, wie bei Udacity, du kriegst so einen halben Python-Code online?
Du schreibst
oder?
Nicht online, du kriegst das File.
Das File offline und sollst das wieder.
Du kriegst halt immer ein ZIP-Paket, dort stehen halt die ganzen Libraries, wenn man braucht. Ein PDF, wo drin steht, was man tun soll und ein Code-File, wo du halt reinschreiben musst.
Das heißt, für das Psychology machen musst du jetzt Python können?
Nein, nicht fürs Psychology, also, fürs Linear Algebra.
Okay.
Das war das andere. Und man kriegt halt noch so ein Submit-Skript, was man aufruft, dann so ein One-Time-Passwort von der Webseite rüber kopiert und das dann direkt im Python-Skript hochlädt. Mhm. Und der sagt dann, in welche Sachen korrekt waren.
Und der prüft das so automatisch.
Ja, und teilweise auch mit Pattern-Matching, dass es so geschrieben ist, wie sie wollen, weil sie wollen sehr viele List-Comprehensions, also keine Schleifen. Das heißt, man muss am Anfang eigentlich nur einen Zeiler schreiben, was gewöhnungsbedürftig ist, weil sie sehr lang werden können. Aber ja, seitdem mache ich mehr List Comprehension, habe ich es mir aufgefallen. Ich habe früher mehr Map verwendet.
In diesem Zusammenhang, weil der Harald kritisiert hat, dass wir von der Europython absolut nicht erzählt haben, worum es dort ging, also die Vorträge, nur dass sie so gut waren.
Waren sie gut?
Ja, also die ich gesehen habe, ich erinnere mich jetzt, da war ein dänischer Professor, der hat erzählt, dass er Python im Mathematikunterricht verwendet für seine Studenten.
Mit dem IPython-Notepad oder so?
IPython-Notepad,
ja. Das ist ziemlich cool dafür.
Und der, wie soll ich sagen, der arme Vortragende, der hat so eine urlangweilige Stimme gehabt und ich glaube, der war einfach ein extrem ruhiger Typ, also er hat sehr charismafrei gesprochen und der hat das aber, also das hat für mich sehr viel Sinn gemacht. Also er hat ein bisschen gezeigt, die Aufgaben, die er macht und was seine Studenten dann damit lösen müssen mit diesem Iron Python und er setzt das halt sozusagen als Online-Taschenrechner-Werkzeug ein für seine Mathematikvorlesungen. Ich glaube, er unterrichtet so technische Fächer und da brauchen sie halt Mathematik für Mechanik oder für Technikstudenten halt. Und das hat extrem viel Sinn gemacht. Also er hat gemeint, am Anfang brauchen sie ein bisschen, weil die zum Teil überhaupt nicht programmieren können. Aber wenn sie dann kapieren, dass sie mit dem alles machen können, was sie mit dem Taschenrechner sonst machen können und sie sehen das Ergebnis und können eine kleine Schleife machen und so, dass er dann sehr gut unterrichten kann damit.
Ich glaube, es ist sehr viel weniger Eingangshürde, wie wenn die Leute in anderen Bereichen noch Unis, die lernen dann am Anfang gleich mal Java. Und da ist die Eingangshürde extrem hoch, weil man erst einmal irgendwie der Konstruktor hat eine Klasse mit einer Main mit Dings und komische Sachen, die sind nicht viel Typen und niemand hat eine Ahnung, was es überhaupt ist und sie können sich nicht darauf konzentrieren, um ein Problem zu lösen.
Und er macht das ja praktisch hauptsächlich im Interpreter-Modus, wenn ich das richtig kapiert habe. Ne? Die schreiben ja gar keine kompletten Codes, sondern die machen praktisch so kleine Statements, die sofort ausgeführt werden. Und was er so zeigt hat, waren dann so Textaufgaben, so klassisch, also halt wenn dieser Motor so und so viele Umdrehungen pro Minute hat oder so. Und dann gibt es diese Variablen ein, also U-Umdrehungen pro Minute ist das, und also ich erfinde das jetzt, ich habe es nicht mal ganz auswendig im Kopf, und diese Variable ist das, und dann kannst du dann sagen, Leistung ist Umdrehungen Minute mal Drehzahl oder so. Ne?
Ja, muss halt irgendwie den Code vervollständigen, der halt rumsteht.
Ja, aber es hat für mich irgendwie einen sehr schönen Eindruck gemacht, und habe mir gedacht, super, ja, also das ist genau Python, wie es eingesetzt gehört, einfach als Tool, um einen anderen Prozess, nämlich Mathematik lernen, zu verbessern.
Ja, so ähnlich ist es eben auch bei dem Coursera-Kurs. Ist ähnlich gemacht, nur also ohne iPad.
Als Lernwerkzeug, Lern- und Lehrwerkzeug.
Ja. Bei dem Psychology-Kurs gibt es jetzt halt auch schon ein paar Sachen online. Ja. Ist recht witzig gemacht, gleich mal das Intro-Video, wo er dann irgendwie...
Ist das so Socializing für Nerds, oder was kann man sich da vorstellen?
Nein, es ist halt ein Psychologiefach. Okay. Es geht im Grunde die soziale Interaktion von Leuten und wie Leute wirklich reagieren nachher, wenn bestimmte Situationen sind, was man glauben würde. Ja, und es ist bis jetzt halt noch immer wieder so Vortest, am Anfang kommt irgend so ein Vortest, wo man mal Sachen, nur so Multiple Choice, was man glauben würde, was so stimmt. Ganz am Anfang zum Beispiel, dass irgendeine Studie präsentiert, das und das, und man soll dann irgendwie erläutern, warum diese Studie, also warum das so ist.
Okay.
Und ganz am Ende nachher fragen sie, ja, hat das einen verwundert, dass die Studie sowas rauskommen ist? Und danach kommt gleich mal, ja, die meisten werden jetzt gesagt haben, es hat sie nicht gewundert, sie haben das eh schon gewusst und weiß nicht was, aber die Studie, das war falsch, war reingelegt und das war auch wieder ein Effekt, den er damit demonstriert hat.
Dass die meisten Leute, wenn sie sowas lesen, dann sagen, ja, das haben sie eh gewusst. Oder
ja,
das,
nachher weißt du immer, hast du es eh schon gewusst, weil in dem Bereich halt, du hast sehr viele Gründe, warum es etwas sein sollte und sehr viele Gründe, die dagegen sprechen. Und du kannst es sehr schwer abschätzen, was jetzt stimmt, ohne wirklich eine Studie darüber zu machen.
Du zeigst dann oft so erwünschtes Verhalten oder was du halt glaubst, dass du richtest dich nach einer Mehrheit. Ne?
Naja, am Ende, es geht halt mehr darum, dass du im Nachhinein immer schon gewusst hast, so auf die Art. Weil du die ganzen Gründe dafür weißt. Du
bist nachher immer super schlau, ja.
Ja, man merkt es ja sehr häufig, wenn man zum Beispiel irgendwie eine neue Studie, die so und sowas zeigt, und dann drunter die Kommentare bei den ganzen Online-Medien immer so, das haben wir ehrlich schon gewusst und weiß nicht was. Und das sind dann häufig Sachen, wo du, wenn du die vorher Umfrage machen würdest, die Leute, was sie glauben, würden sie meist nicht wissen. Weil es genügend dagegen sprechen würde.
Ja, cool. Und wie bist du auf die Idee gekommen, Psychologie-Kurse auf Coursera zu machen?
Ich habe mal geschaut, was auf Coursera so ist, weil ich schon den anderen Kurs gemacht habe. Habe gesehen, der fängt an. Ja, haben wir das Demo-Video, also dieses Intro-Video angeschaut, wo er gleich einmal auch so eine so eine Mini-Verarschung eingebaut hat, wo gleich auf der Webseite, also auf der Startseite, was ist, was einen überhaupt nicht auffällt. Mhm. Aber wenn man genau, wenn du weißt, wo es ist, überhaupt keinen Sinn macht. Also am besten mal das Intro-Video anschauen. Okay. Auch wenn er, wo er darauf hinweist, irgendwas ist auf der Seite falsch. Du findest es nicht.
Und was ist so der Zeitaufwand, den du für einen Coursera-Kurs brauchst, wenn du den jetzt ernsthaft mitmachen willst? Also
naja, unterschiedlich angegeben ist. Bei den Linealgepreisen, glaube ich, so 4 bis 6 Stunden angegeben.
Pro Woche. Pro Woche.
Und beim Social Psychology sind es, glaube ich, 6 bis 8 oder auch 4 bis 6, so um die 6 Stunden herum meistens.
Was ist jetzt, wenn du es von der Zeit her nicht schaffst, kannst du es dann trotzdem irgendwie nachtrödeln oder ist das dann aus und du hast gefailed? Hast du sozusagen einen Zeitdruck drinnen?
Unterschiedlich. Ich habe ihm jetzt nur den Linealgebra ein paar Wochen gemacht und den Social Psychology hat man offiziell noch nicht angefangen. Ja. Bei Linealgebra ist es so, man kriegt, es fängt dann mal an und man hat ein paar drei, vier Wochen Zeit für die erste Aufgabe und jede Woche kommt immer eine neue dazu. Mhm. Ich bin jetzt halt immer so, dass ich die mache, die die Woche drauf immer ist. Bis jetzt ist es noch nicht so schwer gewesen, aber es war noch nur die dritte Aufgabe, es sind glaube ich 8 Wochen. Bis jetzt habe ich schon alle Punkte. Ja, da ist, glaube ich, am Anfang die Schwierigkeit gewesen, wenn du nicht pfeifen kannst, dann ist es sehr anspruchsvoll am Anfang. Mhm. Und es verbessert sich aber auch jede Woche, weil sie das der erste Mal machen, diesen Kurs.
Achso, sie lernen es gerade selber.
Genau, sie haben am Anfang, die Angaben waren teilweise sehr verwirrend geschrieben, du hattest keine Testfälle und ab der dritten Woche oder erst, ich glaube schon die zweite Woche haben sie angefangen, Unit-Tests mit einzubauen, irgendwie so halbwegs, dass du schon mal offline ein paar Test-Cases hast, die durchlaufen lassen kannst oder sagt dir, was falsch ist und was rauskommt.
Gibt es ein User-Forum, wo die Studenten dann untereinander sich austauschen? Oder ja, also kann man sich dann so sagen, ich kapiere das nicht?
Sonst hätte ich, glaube ich, die erste Woche hätte ich, glaube ich, nie geschafft ohne das User-Forum, weil manche Sachen bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Auch in der zweiten Woche habe ich, glaube ich, 2 Stunden lang an einem Problem bin ich umeinander gesessen und habe nicht gecheckt, was die genau wollen, wie das Ergebnis ausschauen soll. Weil da gab es eben zudem noch keinen Unit-Test. Und im Forum stand dann, ja, nicht so kompliziert denken. Mhm. Es ist viel einfacher, als man glaubt. Und weil da auch Leute die Lösung gepostet haben, das sollte rauskommen. Nur, sie wollten eben kein Ergebnis haben von diesen Gleichungen, sondern einfach nur eine Umformung. Mhm. Und das wäre eine Arbeit gewesen von 2 Minuten. Das mal schnell hinschreiben. Und da haben, glaube ich, genügend Leute sehr lange gebraucht, bis sie mal gecheckt haben, was überhaupt die Angabe ist. Aber es wird jetzt von Woche zu Woche viel besser.
In Kursen so, dass die Angaben das größte Problem sind.
Ja.
Weil du einfach kein Mensch hast, sondern ein.
Ja, wobei du hast solche Übungen auf der Uni ja auch, wo du die Angabe nicht checkst. Du musst halt auch wieder nachfragen. Aber es kommt dort auch häufiger vor. Aber sie verbessern sich in jeder Woche extrem. Das heißt, ich glaube.
Also eigentlich dadurch, dass du da mitmachst, verbesserst du eigentlich auch die Qualität der Lehre, weil dadurch, dass du dann halt in so Foren postest und sagst, hey, was ist da gemeint und so, checken die, dass die Angabe eigentlich ein Blödsinn ist und sind dann gezwungen, ihre eigenen Vorlesungen wieder zu verbessern.
Sie haben eine viel bessere Stichprobengröße, wie das ankommt. Ja, ja. Wenn sie normalerweise irgendwie 10, 20, das sind Elite-Unis, die haben teilweise nur 30 Leute oder so in einem Kurs.
Das sind alle so Elite, dass sie alles können und der Rest schummelt. Ne?
Naja, ich glaube, die werden nur aufgenommen, wenn sie wirklich viel können. Es gibt welche, die haben Aufnahmebedingungen, zahlst ein Vermögen und hast Aufnahmetests bis zum geht nicht mehr und fliegst so extrem schnell raus, wenn du nicht gut bist. Bei denen, wenn da ein paar irgendwie was nicht verstehen, dann ist das noch nicht so der Einfluss. Aber wenn man da 1000 oder 2000 Leute hat, die das einen Kurs machen,
massiv online.
Ja, merkst du dir auch die Kleinigkeiten, die nicht komplett klar sind.
Kleinste Fehler wird auch sofort von ein paar Leuten gemerkt. Ne?
Ja.
Das sagen ja die Leute, die auch Udacity gemacht haben. Da gibt es ja Interviews, also diese Massive-Online-Kurse.
Okay.
Und die haben halt gesagt, also wenn er in einer normalen Vorlesung mit jetzt 100 Leuten, wenn er da halt auf der Tafel irgendeinen kleinen Blödsinn schreibt oder einen kleinen Rechenfehler, checkt das einfach keiner. Ne? Und wenn er jetzt aber ein paar tausend Online-Hörer weltweit hat, dann checken das sofort 100 Leute und posten und machen einen Riesenfall. Also die Qualität der Lehre wird extrem genauer kontrolliert sozusagen. Und
viel mehr Leute auch aus unterschiedlichen Bereichen. Das heißt, der Vorteil ist, du hast nicht nur Leute, die in dem Bereich was können, weil die merken manche Sachen nicht, weil sie es eh wissen.
Mhm.
Genauso wie du irgendwelche Leute hast, die sich saugut damit auskennen, weil bei dem Mathe-Dings bei Linealgebra, wenn der einen Kurs macht, werden wahrscheinlich Leute nicht wirklich gut programmieren können. Also da hat man dann weniger Python-Profis dabei. Und bei dem haben es gab es ein paar halt, die schon kritisiert haben, dass zum Beispiel die, der Style von den Angabefiles manchmal nicht weder PEP 8 noch sonst was ist. Und dass es einfach
nicht pythonisch genug.
Ja, dass dir das kein Style halt eingehalten wird. Dass sie irgendwie Variablen mit Großbuchstaben schreiben, was dann nicht für die Konvention passen würde. Ja. Ah, das ist ihnen relativ wurscht, das machen sie manchmal. Sie schreiben irgendwie die Variablen halt so, wie sie in Mathe schreiben würden und nicht, wie es die Python-Konvention verlangen würde.
Die nicht Python, die sollte noch gehen. Apropos Python-Programmieren, ich kann ein bisschen was berichten. Ich habe jetzt, für alle, die es nicht wissen, ich habe die Firma Spielen Programmieren und mache Python-Programmierunterricht, eben für Python-Programmierunterrichtsbedürftige. Und jetzt habe ich endlich wieder, dadurch, dass ich recht nette Schüler gehabt habe, habe ich weitergemacht an meinem SEPython Gamebook. Und ja, an einem, wo ich genau, glaube ich, letzten Sommer aufgehört habe, habe ich jetzt eben wieder Code ausgegraben auf GitHub und eben weiter committed und so. Und geht ein bisschen was weiter. Und unabhängig davon habe ich ein anderes Projekt, für das ich jetzt kurz erzählen will, wenn das nicht stört. So ein kommerzielles Projekt. So
müssen wir Commercial.
Dann, 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 dann. Genau, ja. Also Horst redet über seine eigenen Projekte. Und zwar, ich habe auf der Game City heuer zum letzten Mal einen Tisch, also einen Stand. Es ist, glaube ich, Anfang Oktober. Seid alle herzlich eingeladen, darf mich besuchen. Übrigens mit der Free Software Foundation zusammen. Also die
ja, wird Franz wahrscheinlich
mit genau, der. Ich hoffe, der Franz Sklav dann für mich gratis, wie letztes Jahr.
Immer fleißig.
Und ja, und ich habe immer das Problem, dass ich dort irgendwas austeilen möchte. Und ich habe so kleine Flyer gedruckt letztes Mal, aber Flyer drucken ist teuer. Und wenn du dann die Leute siehst, denen du das gibst und du weißt, die stopfen das in ihr Sackerl und das Sackerl schmeißen es weg. Und die schmeißen sogar direkt Bulldosen
auf diese Vorgabe.
Ja. Das ist nicht meine Theorie, weil ich sehe die Müllberge, wenn ich nachher am Abend weggehe von dort.
Ja, das ist harte Fahrt.
Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich was drucken will jetzt, dann soll es wirklich sich auszahlen. Und dann habe ich mir gedacht, ich tue mir immer so schwer, irgendwelchen Lehrern oder Schülern, die einfach nicht Computerfreaks sind, zu erklären, was jetzt die Essenz von freier Software ist. Weil da höre ich dann nur so Blödsinn wie, ja, Open Source ist halt kein Businessmodell oder ja, na, wenn alle, wenn es keinen Preis hat, hat es auch keinen Wert. Oder irgendwelche so Allgemeinplätze, so, was du denkst, die haben überhaupt nicht kapiert,
worum es geht. Aber das funktioniert durch meinen Outlook.
Ja, genau das, ja. Ja, und ich habe gedacht, okay, es gibt dieses super Buch Free as Freedom 2.0 von Richard Stallman himself.
Oh
und
Gott.
Das ist so Gott.
Der Stallman halt.
Ja, aber das ja, ist also seine Ideen sind ja, glaube ich, nicht so schlecht, wenn man nicht live erlebt.
Und auch das Buch ist sehr cool. Er hat es übrigens mit einem Co-Autor geschrieben. Also
Gott, ist nur das halb ist so halbwegs, gut, ja.
Der hat das alles Schlimme wieder raus.
Und dann sind es immer seitenweise Fußnoten, wo er dem widerspricht. Das ist sehr lustig zum Lesen. Auf jeden Fall, das steht unter einer GNU PGL Lizenz.
Die
im Prinzip einer Creative Commons BY entspricht. Also kannst alles damit machen. Und halt, okay, das in dem Buch, obwohl ich mich lang mit Open Source beschäftigt habe, hat mir das Buch eigentlich noch urviel gezeigt, was ich nicht so erfasst habe. Und jetzt möchte ich dieses Buch sozusagen deren unwissenden Tumpenmassen verständlich machen. Aber dachte, okay, wenn ich schon einen Flyer mache, mache ich einen riesen Comic aus dem Buch. Problem, ich kann überhaupt nicht Comic zeichnen. Ne? Okay, ich kann das Buch zusammenfassen und so portionieren in ganz kleine Textstückeln und brauche nur noch einen Grafikkünstler, der mir dazu möglichst gratis die Zeichnungen macht. Ja.
Also so ähnlich, es gab ja dieses Ubuntu-Comic mal, da gab es irgendwelche Ubuntu-Fans, diesen
Ubuntu,
ja, irgendwas komisches.
Was ist daraus was geworden?
Ja, da gibt es ersten 6 Ausgaben. Ich habe ja schon dreimal drüber geredet, glaube ich.
Ist aber
das ist nämlich ein
so Ubuntu-lastig.
Ja. Okay.
Ich weiß nicht, wie machen die das, weil normal, wenn es Ubuntu-Dinger, habe ich immer so das Bauchweh, ja, dann verkaufen sie Ubuntu als ein Produkt, so auf die Art. Was die Vorteile von irgendwie freie Software nicht raussteckt,
ja,
oder Linux.
Okay, also, okay, das mit nur Ubuntu ist ein eigenes Thema. Eh klar, dass man das verschnupft ist, okay. Aber das Ubuntu-Comic war lustig, weil es japanisches Manga-Style war.
Ah, irgendwie. Sehr gut, ja.
Und es gab irgendwie zwei Administratorinnen und einen Administrator. Einen Windows-Administrator, eine Mac-Administratorin und eine Linux-Administratorin. Und
so auf IT-Crowd,
ja, naja, und die sitzen zusammen und erklären sich halt die Vorteile und Nachteile ihrer Betriebssysteme. War lustig, ich habe die ersten zwei Ausgaben habe ich gelesen.
Musste man links
schicken. War witzig, schicke ich dir mal. Ja. War herzig.
Ja, und wie gesagt, sowas möchte ich jetzt halt machen. Das Einzige, was mir fehlt, sind Grafiker, die möglichst für Gotteslohn, also für gar nichts arbeiten.
Musst du gerade das?
Ja, ich habe ein paar nicht ganz seriöse Angebote, aber ich hoffe, ich kriege das halt zusammen.
Irgendwie. Das klingt.
Und wer sich interessiert dafür, einfach auf GitHub /HorstJens/Stallmann-Comic gucken.
Mhm. Okay.
So viel zu meinem wahnwitzigen Projekt.
Interessant. Ja, aber ich überlege gerade, da hast du einfach ein Angebot rausgeschrieben und du möchtest einfach, dass sich Leute melden irgendwie dafür.
Nein, das mache ich jetzt eigentlich erst in dem Podcast. Ich habe einfach ein paar Leute, wo ich gewusst habe, dass die zeichnen können,
okay,
wie zum Beispiel den Franz, gefragt und der war dann aber nicht so begeistert davon. Und dann habe ich noch ein paar andere Leute gefragt und jetzt versuche ich da gerade Deals mit denen zu machen, dass die mir das möglichst umsonst
da einfach halt zeichnen. Zusammenklicken dafür. Kann man sich das ja nicht, gell? Also wird schwierig sein.
Wie zusammenklicken?
Naja, mit halt, ich weiß nicht, Open Clip Arts.
Ja, das sind
eigene Elemente und dann
das, halt mit einem. Das wird wahrscheinlich eh die Lösung sein, die auf die es dann hinausläuft, wenn ich niemanden kriege. Aber ich hoffe halt, dass zumindest ein oder zwei Grafiker mir ein paar Zeichnungen spenden, dass das Ganze dann halt wie so ein super kunterbuntes Mosaik ausschaut. Hm. Halt, es würde mir schon reichen, wenn jeder, der irgendwie besser zeichnen kann als ich, was nach letzter Zählung 6 Milliarden sind, mir halt eine Zeichnung spendet zu einem Text, den ich
erst fertig. Es wäre vielleicht sinnvoller, wenn sie nicht einzelne Panels, also ganze Zeichnungen liefern würden, sondern
Module. Nur eine Figur und ich tue mir die Figur dann selber herum. Ja, das wird auch schon helfen. Ja.
Eben.
Aber hier ein Aufruf an alle Hörer, die irgendwie zeichnen können, jetzt spendet mal irgendein Stück Zeichnung, idealerweise im SVG-Format für meinen Stallmann-Comic.
Boah, mit SVG hast du aber schon eine Auflage.
Ja, sonst dann halt als irgendwas und ich tue selber.
Ja, aber ich glaube, wenn man Comic-Dings, da zermalt man gleich mal in ein Vektorprogramm. In einem Vektorprogramm zeichnen wir, glaube ich, auch einfacher als
Pixelzeug. So, Leute, wir sprechen über Grafiker, ja.
Naja, Comic-Ding
Vektorprogramm, ist, ja, klar, sicher. Aber
ist unterschiedlich, welche
aber Grafiker? Aber es wird nicht Inkscape sein, oder?
Ich will es nicht
Inkscape. Coldo.
Ich weiß, gibt es Coldo eigentlich doch apropos?
Ja, ich habe vor kurzem einen Coldo-File gekriegt.
Wirklich,
ja.
Ist auch beliebt also, es bei diesen 2D-Plotter, bei diesen Laser-Cutter-Typen und so, ist das auch sehr beliebt.
Interessant, okay.
Ah, sind das die da irgendwie diese Files dann? Ich glaube, im MetaLab haben sie für einen Lasercutter irgendwie irgendwas, was sie kompliziert dann auf Inkscape umgewandelt haben. Ja, es sonst nicht geht.
Ja.
Und dass das Ding auch Inkscape-Files frisst.
Ich muss auch sagen, mein Vater zum Beispiel arbeitet mit seiner CorelDRAW-Version aus den 90er Jahren. Mhm. Und also der technische Büro muss immer wieder mit Architekten, mit denen ihren AutoCAD-Versionen zusammenarbeiten. Ja. Ja? Und der hat jetzt, glaube ich, schon ca. 7 AutoCAD-Versionen über sich ergehen lassen. Mhm. Und er sagt immer, wenn er dann einen AutoCAD kriegt, da hat er sich einmal so extra AutoCAD gekauft, dann nimmt er das AutoCAD, also öffnet den AutoCAD-File im AutoCAD, exportiert ihn in irgendwas anderes, das er im CorelDRAW verwenden kann, und nimmt das dort dann als Hintergrundbild und zeichnet drüber mit CorelDRAW ganz schnell die paar Linien, was er wirklich braucht, nach. Also er macht so Haustechnikpläne, aber der das ist einfach im Corel DRAW 10.000 Mal so effektiv, wie wenn er jetzt sich mit AutoCAD herumjagen hätte. Ne?
Mhm. Aber man sieht wieder den Weg der proprietären Software. Erst einmal in ein Fremdformat
und dann wieder sowieso, dort drüber. Ja, und dann alle mit nichts zueinander kompatibel. Aber Corel DRAW hat schon so eine Geschichte. Die haben sogar mal ein Corel Linux herausgebracht. Ist aber nichts draus
geworden. Ah, oh ja, doch, da habe ich also nichts draus geworden. Aber ich habe noch eine Demo CD aus alten Tagen von diesem Corel Linux zu Hause.
Nein, aber ich meine, ich muss sagen, in der Zeit, wo ich selber noch proprietäre Software sehr viel benutzt habe, war ich auch großer Corel
drauf. Das ist ein geheimer Corel drauf, ein Wahnsinn.
Ja, nein,
das Sachen erfährt man nach zweieinhalb Jahren Podcasten.
Nein, noch nicht gut, dass ich ihn gemacht habe. Nein, das war immer relativ vernünftig und vom Preis her auch okay. Also,
ja.
Hat schon was können. Mhm. Kanada, nicht US, kanadisch.
Lass mal gerade mal durchgehen.
Tju.
Habt ihr nicht irgendwie also auf der populärtechnischen Seite mitbekommen, dass Google neue Hardware rausgehauen hat? Und der was wisst ihr darüber?
Ja. Das heißt nicht viel. Ich habe nur gehört, dass es das gibt und dass man irgendwie YouTube-Videos hinschupfen kann und das streamt dann von dem Gerät direkt.
Ja, das kann ja nicht der Hauptzweck sein, wirklich.
Nein, es ist so wie ein Mini-Media-Center, dass du von irgendwie allen Dingern irgendwelche Sachen hindurch schupfen kannst.
Das ist ein Hardware-Dings? Oder?
Ja, so ein 30-Dollar-Ding oder so. Ich weiß nicht, das kostet nichts. Ist das
sowas wie Apple hat? Die haben ja auch so ein weißes Ding, mit dem du dann irgendwie
kleiner.
So...
Also, kleiner. Also, ich glaube, das ist ein USB-Stick-Ding. Größe.
Das kann YouTube auf deinem Fernseher zaubern.
Aber ich glaube, es hat halt irgendein Wi-Fi-Ding drin.
Mhm.
Du kannst, glaube ich, HDMI hat ja auch Powerfunktion drin.
Ich bin ja schon göttlich gelangweilt.
Angeblich kannst du es direkt anstecken an einen HDMI-Anschluss und brauchst sonst nichts mehr oder so.
Ah. Ja, also ja, meine Theorie dazu, aber ich habe mich ja Gott sei Dank unterhalten über Themen, wo wir auch nicht wissen. Ich habe ja auch
ich habe nur
mitbekommen, dass sie es rausgebracht haben, habe die Schlagzeile gelesen und dann schon
einen
halben Test. Ja, genau. Also ich habe ja einmal mein Feedly angeworfen und da den
Webstandard. Das war sicher in der Vorarlberger Zeitung dort.
Ja, Headline.
Google bringt neues Dingeli heraus.
Also so wie es jetzt ausgesehen hat, ist das, was es jetzt eh schon gibt, von dem ich auch berichtet habe, diese TV-Sticks, die es gibt, wo du einen HDMI-Anschluss hast und drauf läuft ein Android. Auf dem Stick, glaube ich, läuft kein Android, sondern wirklich ein Chrome OS, was der erste wirkliche Hardware-Anwendungsfall für Chrome OS wäre. Mhm. Abgesehen von den Chromebooks, ja, den Pixel und den Chromebooks, die es halt noch gibt, die in Amerika anscheinend super erfolgreich sind, hier nicht existent, sage ich mal, oder? Hast du schon mal ein Chromebook in
Feierabend gesehen? Es kann sein, dass ein Pixel hat vielleicht irgendwer im Lab, aber das ist halt auch sehr ein spezifischer Ort. Ja. Also sonst hätte ich das jetzt noch nicht gesehen.
Ja, ja, also wie gesagt,
ich glaube, du kriegst viele auch nicht außer von Amerika. Ich glaube, manche, sie verkaufen viele Sachen in Europa nicht.
Ja,
da kann es dann nicht geben, wenn die Leute das erst schwierig importieren müssten.
Stimmt, also ich habe das auch in Amerika ein großer Erfolg, aber hier keine Ahnung. Und ja, dieser USB-Stick, $35, ist halt schon etwas, um in den Markt reinzupreschen und so ein Media-Player-Device. Wollen halt alle ins Wohnzimmer. Apple TV macht schon länger vor, mal schauen, was drauf wird. Meine Interesse ist da eigentlich in der peripher. Sie haben es ja schon einmal irgendwie verquirkst mit ihrem komischen Google, dieser Kugel, die sie rausgebracht haben. Wird denn das geheißen? Q oder so. Sie haben ja schon einmal so ein Medienabspielgerät rausgebracht. Aber das haben sie, glaube ich, niemals in Europa irgendwie dann an den Start gebracht. Das haben sie gleich wieder eingestellt. Und interessant wird es nur, ob diese $35 Hardware, ob man da ein normales Betriebssystem draufspielen kann. Und wenn ja, mit was für Hardware-Spezifikationen es daherkommt.
Ja, ich habe ja schon nichts mehr gescheit laufen dann.
Naja, ich bin
so angepasst.
Nicht so sagen. Es gibt um $100 ja diesen MK802, von dem ich schon mal berichtet habe. Da ist ein Quad-Core drauf, irgendwie 2 GB RAM und irgendwie fetter.
Ja, wie schaut es treibermäßig dann aus? Wenn das irgendeine Grafikeinheit ist, wo halt Google halt Treiber mitliefert?
Das ist die Frage. Andererseits, Vorteil: vorinstalliertes Betriebssystem ist Android. Das heißt, also beim Chrome-Ding, aber beim MK802. Okay, ja. Und da hattest du, wenn sie es halt freigeben, dann hätte man die Treiber auch schon dabei. Mhm. Zwar als Binary-Plops, aber halt so.
Ja, wobei ich mich.
Beim Chrome.
Ich habe irgendwie die Anwendungszweck von Android außerhalb von Touchscreen-Devices. Ich weiß nicht, was kann das dann auf dem Fernseher genau? Weil die Apps, die du kriegst, nützen dir dort eigentlich nichts. Weil die sind alle nicht ohne Touchscreen steuerbar.
Schauen matschig aus auch irgendwie.
Ja, von riesen 4K-Fernseher am besten.
Ja.
Das heißt, du hast die Ökosystemvorteile jetzt eigentlich bei Android nicht dort.
Okay, also es sind ja zwei Sachen. Bei MK802 ist Android drauf, da könntest du ein anderes Linux draufspielen und hättest vielleicht die Treiber. Und beim Chrome-Stick, das muss man aber noch anschauen, ich aber glaube, läuft das Chrome OS drauf und dann hättest du
den ganz normalen. Haben sie alles frei oder wie?
Das ist eine ist gute
so?
Frage.
Weil es, von es dem höre ich so wenig.
Es gibt freie Builds, die man sich runter und auf seinem Laptop drauf installieren kann, von einem gewissen Hexe, nennt sich der. Okay. Mit H am Ende, schreibt man mit Doppel-X irgendwie.
Das ist irgendwie so ein Hacker. Unlocked und alles. Oder das ist
der, hat das, der hat wenn das so frei. Der hat,
ja, nur wenn es wieder. Okay, bei Nexus-Geräten von Google kriegst du ja meistens keinen signierten Kernel und so. Ein Bootloader frei und alles. Wenn das bei dem Gerät auch so ist, ja. Wobei ich mir das bei der Preisklasse.
Ja.
Ich bin mir auch nicht sicher.
Ich glaube, also wenn du mich fragst, die werden es wahrscheinlich schmerzfrei machen, es zu hacken, aber du musst es immer noch hacken. Also im Grunde wahrscheinlich nur eine vielleicht so viel Hardware für geringes Geld, vielleicht eine Option. Aber in Wirklichkeit möchte man sich wahrscheinlich irgendwas Offeneres kaufen,
das mit einem arbeitet. Ich frage auch, wie der Business Case von Google da ist bei dem. Wenn sie
Content.
Ja, zum YouTube-Dingsen.
Na, YouTube, die haben ja
da am Google. Dass, wenn die Werbung da irgendwie dann gescheit drin ist.
Die haben den gesamten Google Play Store jetzt umgebaut irgendwie und du kommst gar nicht mehr so zum Programm installieren per Default, sondern hast gleich die Empfehlungen von Bücher,
du kriegst Filme, gesagt, was du
Musik.
Sollst.
Und auch der Musikplayer ist so umgebaut, dass du eigentlich immer Shopping-Empfehlungen bekommst.
Tja.
Das heißt, sie wollen jetzt massiv in den Content-Markt reinpreschen und dann wird halt dieser TV-Abspielstick halt eine valide Geschäftsoption. Aber
ja, weil in Europa, ist, das kann man eh vergessen, bis in Europa mal ein Angebot von diesen Sachen da ist, ist der Stick schon komplett veraltet.
Ja, also da sind sie ein riesen Nachholbedarf. Ja. Gerade in Österreich kommt, glaube ich, fast nichts an, was Google irgendwie an Content-mäßig startet.
In Deutschland ist es schon schlimm genug meistens.
Ich glaub, Music, glaube ich, hat es
überhaupt
jetzt gebracht.
Ja, manche Sachen kriegst du noch in Deutschland, aber in Österreich
wird es dann schwierig.
Übrigens noch ein Nachtrag zu den Massive Online University Sachen. Es gab im Magazin Inside Higher Education, was ich mir jetzt gerade immer online reinziehe,
okay.
Da gab es einen schönen Bericht schon vor 2 Wochen über Udacity, also eine von diesen großen Massive Online
Universitäten. War das gescheitert ist?
Ja, ganz genau. Und die waren ja, die sind ja so, sie verändern jetzt die Welt und sie sind die Zukunft und bla bla und ganz groß. Und jetzt sind sie ein bisschen auf die Nase gefallen, weil sie haben das in einer US-Universität eingesetzt, diese Udacity-Kurse, und zwar als normale Studenten, also verpflichtende Vorlesung. Und zwar hat es eine Vergleichsgruppe gegeben, also eine, die hat einfach gesagt gekriegt, sie soll mit Udacity das machen, und die andere hat traditionell im Hörsaal das gelernt, und die im Hörsaal haben wesentlich besser bei der Prüfung abgeschnitten. Also ich glaube, es waren 80% Durchkommen gegen 40% Durchkommen und so. Und dann haben sie gerätselt, ja, was ist da jetzt los und warum? Und Udacity hat dann auch eine Pressemeldung rausgeschrieben, ja, das war das erste Mal und sie freuen sich darauf, weiterhin ihr Programm zu verbessern. Und die anderen haben gemeint, ja, sie haben das jetzt einmal gestoppt, dieses ganze Udacity, und analysieren, was schiefgelaufen ist. Mhm. Und wenn man den Artikel genau liest, kommt jetzt drauf, dass der Fehler nicht einseitig bei Udacity lag, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen an der Universität und wie sie das umgesetzt hat, und dass sie zum Beispiel für das Udacity auch wesentlich niederqualifiziertere Studenten zugelassen haben als ansonsten für ihre traditionellen Vorlesungen. Aber das Netto-Result war, dass sie einmal das ganze Programm eingefroren haben und jetzt gesagt haben, sie schauen einmal an, was da jetzt los war, bevor sie weitermachen. Und
so, also es halt waren keine wirklichen gescheiten Studienbedingungen, wie sie das, dass es.
Es dürften mehrere Faktoren zusammengekommen sein.
Das Ergebnis
sein.
Ist dann wenig wert, wenn du.
Ja, aber es war auf jeden Fall mal ein bisschen sonst von ihrem hohen Ross runtergefallen, alle diese. Und tun jetzt halt mehr forschen, was genau los war.
Mhm.
Und es dürfte halt auch viel Geld im Spiel sein. Aber das
kommt auf die Frage ist, welche Unterlagen kriegen die, ob die dann dieselben Unterlagen gekriegt haben, für die im Hörsaal waren? Weil, wenn ich mir denke, wenn ich im Hörsaal sitze, kriege ich meistens viel weniger mit. Und wenn ich überhaupt hingehe bei manchen Vorlesungen. Da kriegt man wahrscheinlich bei Udacity noch mehr mit.
Ich glaube, es war auch eins von den Problemen, war, wie viele von den Studenten überhaupt Online-Zugang gehabt haben, die mit Udacity lernen sollten, und wie viel Computer in der Bibliothek war und so. Und das war halt alles nicht so ganz genau ausgegoren, sozusagen.
Aber wenn das Internet.
Du musst dann auch Internet und Lernplätze einrichten, wenn du sagst, du willst dieselbe Qualität haben. Ne? Und ich nehme an, die
war da einfach nicht. Wenn ich mir denke, die amerikanischen Studenten sind normalerweise, müssten ja ein bestimmtes Budget haben, weil die Unis dort sind nicht so billig. Wenn sie die Leute, die dort in die Vorlesung gehen, die genügend Geld haben, mit irgendwelchen Leuten vergleichen, die sie nicht mal Internet zu Hause haben oder einen Computer, das ist dann keine Vergleichsgruppe.
Ich vermute mal, die haben sich gedacht, wir haben jetzt die Udacity-Vorlesung, also wir zahlen für das Udacity-Lizenz, wir machen mit unseren eigenen Lehrern eine Udacity-Vorlesung und wir kassieren jetzt plötzlich von lauter Leuten ein bisschen weniger Geld, die sonst nie in die Uni kommen würden, weil sie sich die vollen Studiengebühren nicht leisten können, und machen jetzt wahnsinnig viel Geld damit, mit diesen reduzierten Studiengebühren. Aber das hat jetzt halt nicht so funktioniert. Aber es ist jetzt auch kein Wunder, wenn du das zum ersten Mal machst. Ja.
Ne? Also war das eine kostenpflichtige Sache, oder?
Ja, das war nicht gratis, so viel
ich weiß.
Und zwar auch der Unterschied. Normalerweise, wenn du Udacity machst, zahlst du zwar nichts, aber du hast auch nachher kein Degree in der Hand, also keinen Abschluss. Und da haben sie das jetzt eben echt wirklich so gesagt, also man zahlt und man kriegt dann aber auch ein anerkanntes Zertifikat.
Hinter mir. Und das
halt
so
lassen. Naja, das Tool ist halt immer nur so gut, wie man es einsetzt. Das ist ja eh das alte.
Coursera macht das eh ähnlich. Also ja. Der Psychology-Kurs gibt es, ich glaube, das war. Nein, oder war. Egal, irgendeiner war auch wahlweise irgendwie die gratis. Einfach so kriegt man halt ein normales, irgendein automatisches irgendein PDF mit einer Signatur von denen. Das hat man bestätigt, dass man das abgeschlossen hat. Oder man zahlt irgendwie $100, $200, keine Ahnung was, und kriegt, oder weniger.
Also du zahlst nur fürs Zertifikat, hast aber jetzt nicht mehr Vorlesungen, du kriegst auch nur rein die
Online. Genau, du kriegst genau dasselbe und kriegst nur nachher irgendwie ein besseres.
Das ist eigentlich die Gelddruckmaschine, wenn das einschlägt, ne? Für eine Uni jetzt.
Naja, wenn die Leute genügend für einen Kurs zahlen würden, sie haben dann wenig Aufwand nach dem zweiten, dritten Mal, wissen sie, wie es läuft, haben wenig Aufwand.
Überlege mal, sie machen den Gratiskurs, der ist die Urwerbung, die Leute können ganz genau sehen, wie toll der Kurs ist und so und so viele wollen dann wirklich ein Zeugnis, ein anerkanntes und zahlen dafür. Und sie haben null mehr Aufwand, weil sie den Kurs, musst du sagen, machen sowieso, weil das ja Werbung für sie ist. Ne?
Ja, wenn sie den Kurs mehrfach machen, das ist jetzt auch die Frage bei dem Social Psychology, halt, es steht auch dabei, ja, sie haben keine Ahnung, ob sie machen sie jetzt einmal und schauen, wie es läuft, ob es nachher nochmal gibt. Sie haben sehr viele Lehrunterlagen online verfügbar in auch in Videos und ähnliche Sachen und die ganzen Buchausschnitte, die du normalerweise nie so kriegen würdest oder ein Vermögen zahlen würdest. Ich glaube, das allein würde ein paar hundert Dollar kosten, wenn du dir die Bücher hättest. Da wissen sie auch noch nicht, ob sie die überhaupt nachher noch nächstes Mal kriegen, die Rechte dran. Je nachdem, wie, ob das dann gleich überall auftaucht auf den Pirate Bay Seiten.
Torrent kills the Uni.
Ja, Liberate Education.
Ja, mit Open Education ist das eh so eine Sache. Es wäre halt schon praktisch, wenn man nicht ein paar hundert Euro dann für einen Kurs zahlen sollte. Ja. Aber wenn man es zusammenrechnet, ist wahrscheinlich eine, wenn du in eine Uni in Österreich gehst, mit, auch wenn du Studiengebühren zahlen müsstest, wäre es noch immer günstiger als.
Derzeit haben wir ja keine Studiengebühren auf den Hauptunis, oder?
Es gibt diese doch. Nein, es gibt diese pro-Uni-mäßige Regelung, jeder kann sich irgendwie aussuchen, so auf die Art.
Ja, jetzt haben sie irgendwie,
aber bis jetzt, bis dieses Semester musste, hätte man noch müssen. Auch nur, wenn man drüber, also über Mindeststudienzeit und so ein Zeug.
Aber zurzeit ist eigentlich Studieren in Österreich relativ billig, ne? Kann man sagen.
Ja, also vor allem, wenn du hast, glaube ich, 300 irgendwas zahlt pro Semester, ist noch immer günstiger, als wenn du die Online-Kurse, weil das ist ein Kurs, der. Du müsstest dann bald ein Semester machen, dass du ungefähr dieselben Inhalt hättest. Das kostet dann doch deutlich mehr im Semester, nur für die Online-Kurse.
Ich weiß es zufällig auswendig, Fachhochschule, ich glaube, die meisten, also man gibt es auch verschiedene Preisrange, aber bewegen sich so um die 400 Euro im Semester derzeit. Das ist da relativ
das ist ähnlich, ja.
Garantierte Ausbildungszeit. Ne? Also ist auch erschwinglich, kann man sagen.
Ja, für die meisten zumindest. Es ist halt immer die Frage, wie viel Einstiegshürde soll man machen?
Sagen wir so, ich weiß auch, wie die Studiengebühren in einigen Privatschulen sind oder Privatunis und da zahlst du wesentlich mehr. Ne?
Es geht ja halt auch darum, dass man irgendwie zumindest in Österreich jeder die Chance hätte, zum Beispiel einen Uni-Abschluss machen zu können, egal oder ob er jetzt irgendwie aus der reichen Schicht oder nicht kommt.
Wobei, das ist ja auch die Kritik. Jetzt tun wir voll politisieren. Yeah! Das ist ja die Kritik. sehr gut, Gregor. Das ist ja die Kritik auch an wie lange war Studiengebühren befreit in Österreich? 20 Jahre oder 30? Seit der Firnberg-Reform. Also, dass, obwohl das Studium in Österreich eigentlich gratis war und eine Massenuni, also sozusagen Zugang für jeden war, der Matura gehabt hat, waren halt sozusagen der typische Student, hat schon Eltern gehabt, die selber studiert haben. Also, es hat sehr wenig Aufsteiger gegeben von einer sozusagen weniger gebildeten sozialen Schicht. Hat es schon gegeben, aber war jetzt nicht sozusagen der große Transformationseffekt, sondern es war eigentlich so, dass die sozialistischen Regierungen eigentlich subventioniert haben, die Bürgerlichen, dass denen ihre Kinder
Es ist aber auch klar, wenn die Eltern, die irgendwie zum Beispiel ein gutes Handwerk gelernt haben, wollen da, dass die Kinder auch irgendwie ein gescheites Handwerk lernen und nicht irgendwie so großkopferte irgendwas werden, was auch immer.
Also das Gegenbeispiel kannst du jetzt unseren Ex-Bundeskanzler, war er nicht Bundeskanzler, Gussenbauer nehmen, ne? Der also aus einer Arbeiterfamilie stammt, ganz klar.
Ja,
wo einfach die Eltern geschaut haben, dass das aus
ihm passiert. So gibt es auch. Ich glaube, deswegen, das ist auch ein Grund gewesen, warum er so weit kommen ist wahrscheinlich. Weil irgendwie das Image ist schon praktisch für die SPÖ. Ja. Wenn du einen hast, der wirklich aus der Arbeiterfamilie.
Also den sozialen Traum vorlebt sozusagen. Ne? Den
Aufstieg. Genau, aber es ist halt auch so schwierig, weil. Es ist sehr viel Zeitaufwand, du musst von was leben währenddessen.
Gregor schaut, du hast wirklich langweilig. Komm, red mal nicht über Technik.
Das sind so politische.
Kleiner Zombie-Blick. Gregor, hast du nicht irgendeinen Film angeschaut oder ein Buch gelesen?
Ein Zombie-Film.
Noch abschließend zum Uni-Thema, glaube ich, noch anzuschließen.
Du hast Zombies auf der Uni gesehen.
Dass da auf der Uni es zurzeit eher ein strukturelles Problem ist, nämlich von der Forschung und von der ganzen Struktur her. Weil man einen wahnsinnig. Demotivierten Mittelbau, der vor sich hin stuckt, irgendwie wissenschaftliche Papers schreibt und Punkte von für irgendwelche Profs schreiben möchte.
Ja, aber wenn sie und Paper schreiben können, sind sie schon froh.
Sie sind schon froh.
Funding machen müssen, Großteil der Zeit.
Und es ist zurzeit weniger Wissenschaft, die auf den Unis stattfindet, sondern Wissen erwirtschaften. Es werden halt dieses Wissen, das hier generiert wird, in Papers gesteckt, die wiederum werden an wissenschaftliche Magazine, die das bewerten, das braucht man für seine universitäre Karriere,
die alle proprietär sind,
die aber an dieses Wissen kommt man als Normalsterblicher nicht ran, außer du schließt dich einer Online-Plattform an und kaufst dort diese Papers wieder raus.
Aber es hat doch so Bewegung gegeben
von
so
einem
Open Access.
Aber du hast zu diesen Academic irgendwas Plattform hast du Zugriff von Universitätsnetzen aus.
Genau, du kannst, einen Teil kannst du da an Daten abgreifen. Das ist wie bei der TU auch, oder?
Du kannst ja auch. Das kannst du eigentlich aus jedem Uninetz, nur ich mein, ist halt.
Das sind sonst aber wirklich die Universitäten selber gefordert, weil wenn jetzt alle, keine Ahnung, technischen Mathematikfakultäten sagen, warum tun wir unser ganzes Budget in die Wissenschaftsverlage pulvern, damit wir denen ihre Zeitschriften gründen. Mit dem Geld haben sie sofort eine eigene Zeitschrift gegründet im Zeitalter des Internets.
Da müssen wirklich weltweit irgendwie...
Ja, dann sollen sie halt einmal national anfangen, wenn das
ja, aber du gut genug ist, was sie erforschen. Ja, nichts tun, weil wenn du national denkst, das nimmt dich niemand mehr ernst.
Du kannst einmal ein Magazin gründen und deine Sachen publizieren, da werden dann schon andere mitmachen, die werden ja dasselbe
Problem. Du darfst aber nicht alle Sachen immer, je nachdem, wie die Veröffentlichungen sind, kannst du nicht einmal über deine eigenen Sachen gescheit...
Das steht in Stein gemeißelt auf der TU obendrauf. Forschung und Lehre ist frei. Kaiser Franz Josef, so und so.
Es wird auf jeden Fall... Ja, aber es kommt trotzdem auf die Sätze an und auf die Verträge und ähnliche Scheiß.
Wenn du dir ein gesponsertes Doktorarbeit machst, dann natürlich. Ne? Aber es wird auch genug geben, die einfach so forschen.
Es ist halt wirklich schwierig, aber das, was sich auf die Fahnen schreiben irgendwie...
Du kannst dich einfach so forschen auf einer Uni. Du kriegst kein Geld, wenn du einfach sagst, ich forsche jetzt was. Du kriegst kein Geld.
Nicht der Mittelbau, ich rede jetzt davon, dass jeder Student, der einen Abschluss macht, also jeder, wie heißt das, Master, der gemacht wird, macht ja eine wissenschaftliche Arbeit.
Ja, eine Masterarbeit, eine aber. Meisterarbeit
sozusagen.
Ja, wenn du die alleine zusammenfasst, ist das jetzt kein ernstzunehmendes wissenschaftliches Magazin noch. Das sind Masterarbeiten.
Ja, Masterarbeiten sind doch nicht da das Ziel, neues das Wissen zu generieren, sondern.
Bei einer Masterarbeit ein bisschen, man sollte schon irgendwie was Neues und Eigendings reinbringen, aber es ist jetzt nichts. Eine Doktorarbeit, okay. Aber
sagen wir mal, die reden wir von den Doktorarbeiten.
Da gibt es nicht so viele.
Echt? Gibt es nicht
so viele? Naja, Doktoren.
Werden pro Institut ein paar hundert Doktoren pro Jahr produziert oder so?
Nein, das ist pro Fakultät vielleicht nicht einmal. Aha. Wir haben, glaube ich, so in unseren Bereichen eine Handvoll Leute, die überhaupt Doktor machen wollen. Mhm. Ich habe so einen Chemiker gehört, da gibt's mehr, weil die müssen das, aber da sind allgemein so wenige schon. Mhm. Das heißt, wenn du jedes Jahr vielleicht 20, 30 Leute in einem Bereich hast,
trotzdem jetzt den Eierköpfen nichts schaden, ihre eigenen Magazine zu machen. Ne?
Das ist halt wirklich, es ist schwierig, wenn man sich das Spiel durchschaut.
Wenn du wirklich gescheite Forschung machen willst, dann brauchst du irgendwie ein Budget dafür und das kannst du nicht einfach so in deiner Garage machen.
Dann habt ihr jetzt nur die Chance, dass ich reich werde und euch Eierköpfe dann als Mäzen großzügig vorstelle.
Das wäre natürlich was, ja.
Ihr dürft da brav Griechen kommen und sagen, bitte.
Ja, aber das ist doch das, was sie jetzt auch schon machen. Sie müssen Anträge schreiben und Griechen kommen, dass sie Geld kriegen. Dann machen sie es bei dir.
Was dauert ja auch. All deiner Gescheitheit nichts anderes kannst, als irgendwie im Arsch Griechen gehen und uns forschen darfst. Ich meine, ich würde halt ein eigenes Magazin gründen.
Ne? Ja, dann wovon lebst du?
Was? Ich meine, wenn das so gescheit ist, wirst du es ja auch wirtschaftlich verwerten können irgendwo. Es gibt ja auch genug Firmen, die entstehen aus dem Uni-Bereich. Ne?
Ja, Firmen schon, aber ein Magazin kannst du nicht so von null auf irgendwas...
Na, du kannst einmal anfangen. Sogar ich kann ein Magazin gründen.
Ja,
nicht, aber dass ich davon leben kann, aber ich kann es tun, wenn ich den Willen habe. Ne?
Ja, aber was sollen die reinschreiben, wenn die wirklich wissenschaftliche Publikationen machen wollen?
Dann sollen sie halt ihre Doktorarbeiten oder ihre Diplomarbeiten oder ihre kleinen wissenschaftlichen Arbeiten von den Erstsemestern reinschreiben. Mit irgendwas fange ich halt an. Und dann
ja, können schon, das wird sie halt niemand ernst nehmen.
Ja, nicht von Anfang an, das wird entstehen. Das Natur ist
ja aber du brauchst trotzdem einen Sponsor, um zu forschen. Wenn du nicht forschen kannst, kannst du nichts reinschreiben.
Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass die Republik die Universitäten gut genug ausgestattet hat, dass die alle vor sich hin tumpeln können in den Elfenbein und Türmen.
Also vom Bund kannst du nicht forschen in Österreich.
Entschuldigung, die werden bezahlt für Forschung und Lehre. Die werden nicht nur für die Lehre bezahlt. Das sind die FHs.
In der Lehre tun sie sowieso noch weniger.
Also sie tun weder forschen noch lehren.
Nein, sie haben für beides kein Geld. Sie haben noch eher für die Forschung, aber da müssen sie sehr viele Anträge schreiben, dass sie überhaupt das Geld kriegen.
Ja.
In der Großteil der Zeit sind Anträge schreiben dann.
Ich beginne gerade stolz zu werden auf meinen Nicht-Akademiker-Dasein.
Noch, oder?
Blöd und stolz drauf. Ja, genau. Gregor, Zombies.
Jetzt habe ich gerade noch die Diskussion weiter angefangen. Jetzt soll ich über Zombies reden.
Ja. Nein, nein.
Ich habe gar nichts über Zombies. Also ich habe zwei Bücher gelesen. Über
ja, die bitte, darüber. Wie, das waren keine Zombie-Bücher?
Nein, ich habe bis jetzt, glaube ich, noch kein Zombie-Buch gelesen.
Aha. Nur ja. Filme.
Nein, ja, nur Filme
bis jetzt. Ist das nicht wieder der Zombie-Flashmob? Ist das nicht alle Jahre wieder?
Ist das jetzt, ja, jetzt Zombie-Flashmob, das ist dann immer um das Slash-Filmfest herum. Aber das ist, glaube ich, dann erst im Herbst wieder.
Achso, sollten wir aber genau. Diesmal als Biertaucher voll dabei sein, oder?
Ja, wenn wir es ja. schaffen, müssen wir uns nur müssen auflauern. Im Museumsquartier marschieren sind wir vorbei. Ja. Ja, die zwei also Bücher. Ich habe zwei Sommerbücher-Empfehlungen, die kann ich schnell abhandeln. Mhm. Das eine Buch nennt sich Nachtzug nach Lissabon.
Das war doch vor kurzem im Kino.
Ja, das wurde jetzt verfilmt mit Jeremy Irons ja. in der Hauptrolle. Und
lass mich kurz reporten, was mir eine Kinogängerin gesagt hat über den Film. Der Film ist noch fader als das Buch.
Ja, also ich habe vom Film auch nichts Gutes gehört. Ja. Also das wurde nicht gut aufgenommen von den Leuten. Auch von Leuten, die das Buch gemacht haben.
Wie ist das Handlung? Mann lernt Frau kennen und fährt von Schweiz nach Lissabon im Zug oder so?
Also lernt Frau kennen, stimmt mal nicht, er trifft sie ein einziges Mal. Also es geht um einen Professor für alte Sprachen. Okay. Ist ein ziemlicher Spezialist, unterrichtet auf der Mittelschule in Bern und unterrichtet dort Latein, Griechisch, Hebräisch kann er gut, Persisch hat er angefangen zu lernen. Ist dort 40 Jahre dort, verachtet die Universitäten übrigens, hat angefangen zu studieren und mochte es nicht wegen ihrer Eierkopfigkeit.
Okay.
Ist aber keiner Zwischeneinfügung. Nein, er war nicht auf der Universität, so, ist Lehrer, Mittelschullehrer.
Ach so, Lehrer.
Mittelschullehrer, genau. Ist ein großer Spezialist dieser Sprachen, geht eines Morgens in seine Schule, weiß nicht, ist schon 30 Jahre dort am Unterrichten oder mehr, und auf der Brücke sieht er eine Frau stehen, die verzweifelt ist und Sachen in den Fluss wirft auf dieser Brücke, und dann nimmt sie mit ins Klassenzimmer und nimmt sie mit, weil sie muss sich noch ein bisschen, keine Ahnung, ausruhen, keine Ahnung, und danach beschließt er, gut, das bisherige Leben, irgendwas passt da jetzt nicht mehr, ich breche jetzt auf. Ich muss jetzt raus aus diesem Ding, und geht in eine Buchladung rein, ein Antiquariat, hat dort ein Buch in der Hand von einem Lissabonner Arzt.
Okay.
Und beginnt darin zu lesen. Und findet das so faszinierend, dass er prompt mit dem Zug nach Lissabon fährt.
Einfach so.
Und dieses Leben nachrecherchiert. Und,
von dem Arzt,
der... Der Arzt hat gelebt bis, glaube ich, 70er Jahre, später 70er Jahre. Und während der Ära von Assad, dem Diktator von Portugal. Und es geht sehr viel um diese Diktatur. Er lernt die Freunde von diesem Arzt kennen, die Familie kennen.
Sie leben noch, oder?
Ja, es wird sehr viel politisch aufgearbeitet. Es gibt einen Typen, der wurde sehr gefoltert unter dem Regime. Er hat auch gelitten unter dem Regime. Als Arzt rettet er leider einem Mitarbeiter des Regimes das Leben. Das ist eine Tragik drinnen. Und es hat so ein bisschen was von Coelho, weil es ist immer so einerseits die Geschichte von diesem Lehrer, der dort diese Recherche betreibt und die Familienmitglieder kennenlernt. Andererseits sind Ausschnitte von diesem Buch, und das Buch ist halt sehr auf, was er in seinem Leben erfahrt, und also so
liest
ein bisschen Lebensweite.
Buch über ein anderes Buch sozusagen.
Richtig, es ist so
ein Buch im Buch.
Buch im
ist eigentlich
Buch.
Eine Rekursion, eine
Literatur. Eine kleine Rekursion, genau. So eine Ebene Rekursion. Und
also zum Vergleich, auch vorhin hat der Krieger total fadisiert geschaut. Jetzt schaut der Florian absolut abwesend, weil es nicht um Tech-Themen geht.
Ja, das ist so wechselt cool, sich ab. Ja.
Ich habe vorhin genauso geschaut, wie ihr zwei geredet habt. Also einen von uns drei.
Ja, deswegen, ich werde es auch kurz halten. Es war ein schönes Buch.
Und gut, war das ist nicht gut zu abstrakt oder zu am echten Leben zu weit vorbei?
Es ist schon sehr schön geistig, das kann man schon so sagen. Es ist eigentlich auch ein blödes Wort dafür, aber man muss schon so ein bisschen so, der lebt halt dort, und Lissabon ist eine schöne Stadt.
Also hat so seinen
Lissabon eigenen langsamen Sog. Und den muss man mögen irgendwie.
Okay,
also es ist kein Page-Turner, dass man irgendwie so jetzt alle drei, sondern man nimmt sich's vor, man
setzt
sich hin, man hat echt viele schöne Gedanken drinnen, also wie gesagt, der Vergleich zu Coelho ist ein bisschen, aber nicht so esoterisch verklärt, sondern okay, eher sehr konkret.
Trifft er dann die Frau noch oder spielt die überhaupt keine Rolle mehr? Oder?
Das kann ich nicht spoilen, okay, aber man, die Spoiler, also die Frau ist keine Rolle. Sie hat eine Bedeutung als Auslöser. Es geht um
die
Stadt
oder um die Geschichte?
Es geht um das, also einerseits diesen Arzt und das Leben, was der dort geführt hat und was für Erfahrungen er gemacht hat. Andererseits halt um die Biografie von diesem Lateinlehrer, dem einerseits nichts abgegangen ist. An dieser Schule hat er ein total glückliches Leben gehabt. Andererseits denkt er dann halt über seine Beziehung nach, beziehungsweise ob er vielleicht nicht doch irgendwie andere Entscheidungen hätte treffen können, was dann passiert wäre. Das war das eine, und das andere wird dir vielleicht mehr zu Passe kommen. Das ist nämlich auch eine politische Satire, auch ein Bestseller aus dem Jahre 2011, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, von Jonas Jonassen.
Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand.
Ja.
Das ist der Titel.
Ja, cooler Titel. Langer Titel.
Das klingt so nach Komödie, oder?
Ist eine Komödie, ist in einem sehr Kishon-artig, kann man nicht sagen, aber sehr satirischen Ton geschrieben. Und handelt über einen 100-Jährigen,
der jetzt abhaut und sein Leben beginnt.
Genau, oder? Also es geht um einen gewissen Alan Carson, aber Alan, wahrscheinlich spricht man so aus, in Schweden, in einem Altersheim. Soll seinen 100. Geburtstag feiern, weiß ich nicht, der Bürgermeister von diesem kleinen Ort.
Das ist ein ganz neues Genre, Senioren-Road-Movies, ne?
Ja, es geht so in Richtung Karismäki und Kusturica, wenn man das hat. Und überlegt sich, naja, hat jetzt keinen Bock auf seine Geburtstagsparty im Altersheim, er haut ab, er steigt aus dem Fenster. Und dann entwickeln sich die Dinge. Also er kommt durch einen kleinen, minderen Diebstahl an einem Koffer voll Geld und er trifft dann immer wieder skurrilere Persönlichkeiten und es formiert sich so eine Gruppe und die Staatsanwaltschaft beginnt sich zu interessieren für seinen Fall, glaubt, er ist entführt worden, dann glauben sie, er hat irgendwie Verbrechen was zu tun, er wird von Gangstern verfolgt, er wird von der Polizei verfolgt und diese Gruppe, zu der sich dann auch ein Elefant dazu gesellt, schlägt sich da durch. Das ist die eine Hälfte der Geschichte.
So Roadmovie.
Roadmovie, du kapierst die nicht, aber das ist sehr skurril und sehr schön zu lesen. Andere Geschichte wird immer wieder zwischen eingeschoben, sind immer so kapitelweise abwechselnd, ist die Lebensgeschichte von ihm.
Okay.
Und die startet so, glaube ich, um 1907 oder 1900, so ungefähr vor dem Ersten Weltkrieg oder so. Und ist so eine Art Forrest Gump Story, seine Biografie. Also sein Vater, wenn man es jetzt wirklich ohne viel zu spoilern,
was er gemacht hat, bevor er im Altersheim war.
Richtig, ist das, rollt dann so auf. Also sein Vater zum Beispiel war glühender Kommunist, hat deswegen die Familie verlassen, ist nach Russland, ist dort drauf gekommen, dass die Kommunisten Idioten sind, ist dann zum glühenden Zarenverehrer geworden.
Oh nein.
Hat dort ein kleines, winziges Acker und während der Revolution hat er dann gesagt, dieser Acker, letzter Rest vom Zahnreich, das bin ich, hat ihn nicht so gut bekommen, hat leider dann eine Kugel verpasst bekommen und die Mutter hat sich geärgert, er hätte sich doch einen weniger peinlicheren Tod aussuchen können.
Bei den Kommunisten geblieben.
Und dieser Ellen wächst dann halt auf mit der Mutter, die Mutter stirbt dann, keine Ahnung, ich werde nicht die gesamte Story, aber es ist halt so.
Ist das Ganze eher so lustig oder wirst du voll traurig beim Lesen? Oder?
Eigentlich nicht. Also zum Beispiel die Biografie wird dann relativ skurril. Nur um Dinge. Es hat einen gleichen Forrest Gump Charakter, weil er trifft dann Persönlichkeiten wie General Franco, Truman, er baut dann eine Atombombe mit.
Also er macht alles.
Er trifft Stalin, er trifft Kim Il-sung, er trifft. Also wirklich alle großen. Er reist durch die Weltgeschichte. Er ist echt so eine Mischung aus Forrest Gump und Indiana Jones.
Schellmann-Roman, ne?
Ein bisschen, ja. Also es geht in die Richtung und ist mit einem lustigen Unterton gesungen. Ich meine, dadurch, dass sein Vater so politisch motiviert ist, hat er ein Grundmotto. Das ist, jeder, der über Politik spricht, ist ein Idiot. Ich will damit nichts zu tun haben. Alles, was er möchte, ist vor sich hinleben und Schnaps trinken, wenn es möglich ist. Ja?
Das du sind weißt aber, woher das Wort Idiot kommt.
Von Idee.
Na, vom Griechischen, die Leute, die sich nicht für Politik interessiert haben.
Ja, okay. Er hält sie für Idioten und das meinst du, ist dann insofern wieder eine Verkehrung. Okay, anscheinend. Sehr interessant, ja.
Also die für sich selbst sind.
Genau. Ja, die hält er dann eben für nicht interessant. Ja, und so teilt sich das Buch. Ist amüsant zu lesen, und bringt er nichts.
Das baut einem auf beim Lesen, oder das, wie soll ich sagen?
Ist ein Schenkelklopfer.
Happy.
Ein Page-Turner, Schenkelklopfer.
Okay, okay.
Ist also keine negative Note darin.
Okay.
Und mir stellenweise, ich fand es super für den Urlaub, weil du kannst das aufblättern und wenn du abgelenkt wirst, schlägst du es wieder zu. Kannst weiterlesen, ohne dass du eine lange Einarbeitsphase hast. Und ist für mich was stellenweise halt ein bisschen platt, aber schon lustig.
Okay, schon lustig. Ja, ich habe ein paar YouTube-Tipps oder Vimeo-Tipps. Also das eine habe ich durch heiße.de Telepolis, die haben immer so eine YouTube-Wochenschau und da sind dann immer so halt, was gerade auf YouTube besonders aktuell ist, verlinken es dann. Mhm. Und da war eine Serie, die habe ich nicht mitgekriegt, die war gleich auf Vimeo, die heißt High Maintenance. Mhm. Und das sind einfach so, ist so ein Kunstprojekt von lauter kleinen Short-Videos, aber relativ gut gemacht. Und zwar geht es um einen, das ist auch der Produzent, der fährt, glaube ich, mit dem Fahrrad ständig durch New York und verkauft Marihuana, so an irgendwelche sehr gestressten New Yorker. Mhm. Und das sind halt immer so kleine Typen, so Shorts, und dann redet er mit denen und die sind meistens noch sehr viel wirrer als er selbst und er ist schon eher so der leicht sehr zurückgeschaltete Typ. Also der, also gestresste New Yorker, die halt da so sich per, wie wenn du vom Fahrradboten Pizza orderst, da vom Fahrradboten da so ihren
als Kurzfilm, wie ist das so über der Pizzaservice in Wien, wo es dann die Mannerschnitten Spezial gab.
Das war echt oder ist jetzt eine Urban Legend?
Das war irgendwann in der Zeitung, dass sie den auffliegen haben lassen.
Echt?
Und der hat auch Gras mitverkauft über Pizzadienste.
Ja, es ist ja das Ideal, ne, was der Customer das will.
Sicher öfter.
Liegt ja auf
also der Hand. Ein Shortfilm.
Shortfilm High Maintenance, und also ich habe nicht alle kapiert, ich habe mir so zwei oder drei angeschaut, aber ich war beeindruckt, weil die Qualität war relativ hoch. Also das merkst du einfach so gute Dialoge, witzig und so.
Production Value.
Ja, sozusagen. Und du merkst es jetzt nicht so super billig und schneller YouTube, sondern die scheinen, ich nehme an, die hätten gerne ihre eigene HBO-Serie und arbeiten halt darauf
hin. Also es ist ein wirklich
Ehepaar, die das machen, und der Mann selber spielt die Hauptrolle und siehst dann halt auch lauter viele, ich nehme an, das sind alles hoffnungslose, möchte gern Schauspieler oder unterbezahlte New Yorker Schauspielerinnen, die dann halt sehr engagiert ihre Rollen da spielen. Also du checkst halt nicht, also ich habe nicht ganz gecheckt, worum es geht, aber haben mir gedacht, eigentlich würde ich da jetzt gern mehr sehen davon. Ne? Also ich möchte gern wissen, wie läuft das da und so. Und das andere ist, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo ich das wirklich gesehen habe, ich nehme an, entweder auf Indiegogo oder auch auf Vimeo oder vielleicht auf YouTube oder vielleicht war es ein TED-Talk. Ich habe leider keine, es ist an mir vorbeigerauscht, ich werde es verlinken in den Shownotes. Das war ganz einfach so ein Feel-Good-Movie, und zwar von einem, ich glaube, 90-Jährigen, also extrem alten, den nennen es Grandpa, einer Familie, und der hat sein Leben lang so als Grafikdesigner gearbeitet. Und jetzt in der Pension, irgendwann haben ihm die Enkeln so einen Microsoft-Computer geschenkt mit einem Microsoft Paint drauf. Und er hat entdeckt, dass er ganz schlechte Sicht schon, also er kann nur noch peripher sehen. Also er sieht in der Mitte nichts, sondern nur noch am Rand vom Gesichtsfeld. Und jetzt hat er entdeckt, mit Microsoft Paint kann er, glaube ich, mehrere Stufen zoomen. Und jetzt zeichnet er so Pointismus, genau auf dick.com habe ich es, glaube ich, gesehen. Also so sein Link. Und jetzt zeichnet er so Riesengemälde, bestehend aus lauter kleinen Pixel. Und ist halt ein eigener Grafikstil, und damit zeichnet er extrem schöne Kunstwerke halt, die so ein bisschen wie Pointismus ausschauen. Und es war halt so ein Film über ihn und dann auch über die Familie, wie es der geht und wie er dann seine Werke ausstellt. Und dann lächelt er halt so. Und das ist einfach ein,
also er hat ein sein alter Tool Mann. Gefunden.
Er hat sein Tool gefunden und irgendwann sagt er dann, ja, er zeichnet das, und früher hat er für die zeichnen müssen, was den Kunden gefällt hat, und jetzt zeichnet jetzt er nur noch, was ihm gefällt, und er sagt, er hat ja Zeit. Ne?
Schön.
Er braucht halt nur lang für so ein Kunstwerk, aber es schaut dann wirklich extrem toll aus zum Teil. Ne?
Ist auch auf Vimeo zu sehen.
Ich glaube Vimeo, ja. Ja. Es war halt so, dass du da wirklich gedacht hast, wow, boah. Ja. So viel zu meiner Links. Schöner Leben.
So, da, let's wrap it up.
Florian.
Ich habe nichts mehr.
Du bist nicht öffentlich gefahren und so, musst ein bisschen renten oder so?
Nein, ich fahre mit dem Rad.
Also
öffentlich genug.
Ja. Also aber ich glaube, die Hitze macht uns alles.
Was ich regelt. Vergessen habe, mir genauer anzuschauen, ich habe sie auf die Themenliste gehaut, weil es war jetzt die Guatec.
Ruhrtec.
Ja, Ruhrtec, die Gnomenkonferenz in Brno.
Ja, in Brno war die diesmal.
Ja, war nicht, ist nicht so weit weg. Aber ich war, ja, habe mir nicht genau angeschaut, was da jetzt alles war. Ich habe nur ein paar Sachen mitgekriegt. Die, die zwei Sachen, die ich mitgekriegt habe, waren komisch oder mehr, naja. Das eine ist, ja, es gab so Vorschläge, was, was wären, wenn man eigentlich statt GTK alles auf WebKit umstellt. Die kommen, ja, Gnome-Leute haben manchmal komische Ideen. Mhm. Noch mehr JavaScript für alle. Das andere halt, ja, manche Anwendungen, die man, die vielleicht wegfallen würden in Zukunft und halt integriert werden in Nautilus zum Beispiel, wie der PDF-Viewer. Ja, das ist jetzt sowas von gegen Unix-Style und das ist ja Blödsinn eigentlich. Alles in ein Programm wieder alles in einen zusammenfassen, das wird
nichts. Mir kommt vor, Nautilus macht so eine Kurve durch. Das ist wieder mal blotet, dann wird es wieder zurückgestrumpft und dann wird es wieder rauf.
Ne, ein paar Sachen haben sie rausgehauen.
Bei das der letzten den, Version, ja,
den
genau.
Diesen Two-Pane-Mode.
Ja, gibt es nicht mehr. Gibt's auch, nicht mehr. Dass du mit Backspace am Ordner raufgehst, geht nicht mehr.
Naja, du hast die, naja, weil sie die Shortcuts alle vereinheitlicht haben. Mhm. Du kommst immer mit Alt- und Pfeiltasten.
Ah, okay.
Kannst du rauf, alt rauf oder alt links für zurück. Es geht schon. Ja.
Tja.
Mal schauen, ja, das muss man durchlesen, was die Ergebnisse sind noch irgendwie von der Quartec. Schon interessant.
Ja, es soll halt auch mehr in die Richtung gehen wie dokumentbezogen Desktop. So irgendwie mehr.
Aber das sagt man schon, das ist eine Forderung.
Smartphone-like.
Das war schon eine Forderung, die man, weiß ich nicht, in den frühen 90ern hat das schon der Macintosh irgendwie postuliert. Man hat das Dokument und man bearbeitet es nur irgendwie mit diversen Tools. Es hört sich super an, aber irgendwie...
Ja, wobei, es geht, es ist halt irgendwie nicht, okay, nicht so dokumentbasiert. Also bis jetzt hast du ja meistens, du hast einen File-Browser und gehst ein Dokument, machst
mit dem was. Meinst du, dass das
bei denen ist halt mehr,
System wegabstrahiert wird?
Du hast, ja, nicht unbedingt weg, aber du hast zum Beispiel dann Gnome Documents, hast alle Dokumente drin, hast sie dann von der Festplatte und vom Google Cloud Zeug oder so, Google Drive, bla.
Dass das auch
zusammen wird. Dass das alles irgendwie halbwegs gleich funktioniert. Hm. Oder dass deine Fotos irgendwie zentral ist, deine Musik und alles halt eigene Anwendung dafür. Wo du dann wahrscheinlich dazu führt, dass du nicht mal weißt, wo deine Files eigentlich rumliegen.
Was ja das Problem ist. Was spitze wäre, wenn alles perfekt funktionieren würde. Was
naja, wenn die Backups dann wirklich so gehen. Mehr.
Genau.
Aber für manche Dokumente hast du wieder andere Programme, die das nicht diesem Ding folgen.
Ja, ja, das wird
ja, ein Programm öffnen halt. Und sagen, nachher öffnen wir das Dokument, ist halt die kompliziertere Variante als einfach das File öffnen.
Im Endeffekt, ja. Besonders du, ach, das mit den Files kriegst du halt noch nicht gescheit weg. Also...
Ja, ich bin froh, wenn sie irgendwie nicht versuchen, die File-Ebene komplett zu verstecken. Das machen sie ja in Windows seit Vista, dass sie diese Bibliotheken haben und dass es manchmal unkompliziert ist, dass du wirklich dorthin kommst, wo dein Folder wirklich liegt und nicht irgendwo so eine Bibliothek. Dass du wirklich die Folder hast und den nehmen kannst und wohin speichern oder was auch immer.
Ja.
Die machen das eigentlich extra kompliziert.
Ich weiß auch nicht. Da sollten sie noch zumindest beide Wege anbieten. Das ist nicht verstecken, sondern halt...
Ja, machen sie eben. Also die Anwendungen, die sie schon haben... mit Gnome-Documents und so. Das ist einfach nur alles, was du auf Platte hast, ist halt auch indiziert und kannst du dort auch öffnen. Mhm. Wobei die Indizierung nicht gescheit funktioniert.
Du magst nicht gefotet werden, oder?
Nope.
Ich tue nur dein Mikro, ja?
Ja, aber es wird sich zeigen, was sie noch tun.
Ja, hoffentlich Gutes. Also ich bin jetzt wieder begeisterter Gnome-User nach dem direkten Vergleich mit dem Unity-Desktop. So, aber ich glaube, wir sagen, fotografieren verlagern wir auf die Postshow und verabschieden uns mal von unseren Hörern.
Also ohne Gregor, ihn nicht.
Ja, ich weiß.
Okay, winke.
Okay, ich habe keine Ahnung, was es wird, das macht.
Wurscht.
Das hat eine Verzögerung.
Ja, das ist Nachtmodus.
Ja, es ist auch sehr langsam im Nachtmodus.
Ja, dann würde ich sagen, bis zur 117er.
Mhm, bis nächste Woche.
Und im alten LKH, Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie jetzt immer noch zuhören.
Waren Sie tapfer.
Genau.
Ja. Kommt nachher noch das Inhaltsverzeichnis?
Ah ja, naja, Inhaltsverzeichnis.
Oder?
Ja,
oh ja, doch. Haben wir
diese Woche nicht?
Nein, nein, ich habe nichts gekriegt.
Hast du die letzten Wochen was bekommen?
Letzte Woche habe ich eins gekriegt, ja.
Das Loch
schön angefügt, bitte schön.
Ah, sehr gut, sehr gut. Na dann, vielleicht mit oder ohne den Bitcoin-Andreasen.
Genau.
Und wir hören uns auf jeden Fall.
Eine kleine Hoffnung, dass mir ein Hörer aus Deutschland einen Bericht über die Maker Faire in Hannover schickt, aber ich vermute, es kommt erst nächste Woche.
Okay.
Falls er direkt kommt, schnipsel ich ihn noch dazu, aber das wird eh reingesprochen.
Na dann, bis dann.
Ciao.